Wir sind quasi Family Office für kleinere Unternehmer und Selbstständige, die sich kein Family Office leisten können. Grundsätzlich empfehle ich Leuten tatsächlich, Dubai-Firmen nicht mehr zu nutzen und aus Dubai mit einer LLC oder anderen Konstrukten zu operieren. Ich habe ja eine US-LLC, ich habe noch nicht mal Buchhaltungspflicht. Ja, ich muss keine Buchhaltung machen oder einreichen. Du kannst in Spanien, Italien, Griechenland dauerhaft eine Wohnung mieten oder auch besitzen. Du löst eben keine Steuerpflicht aus. Es gibt sogar Länder, wo man teilweise gar nicht steuerpflichtig wird, selbst wenn man mehr als ein halbes Jahr lebt. Indonesien zum Beispiel, offiziell haben sie eine hohe Steuer auf Selteinkommen. Inoffiziell kümmert sich da niemand drum. Wir haben auch über 100 Kunden, die irgendwie in Bali mit ihrer LLC sitzen. So, also Länder, die man früher eher verspottet hat, weil sie Rumänien oder Bulgarien oder so, sind tatsächlich so von den tatsächlichen Lebensbedingungen her mittlerweile besser als Deutschland.
Wie hohe Lebenskosten hast du?
Kann schon mal 50.000 im Monat sein. Die Sache ist, die LLC kann man halt nicht so gut verklagen. Ne? Was passiert, wenn die verklagt wird, wenn meine LLC verklagt wird? Ich mache sie zu in 2 Tagen, ich mache die nächste auf in 2 Tagen, fertig.
Nachdem wir sehr häufig gefragt werden, wie funktioniert Auswandern aus Deutschland, habe ich heute jemanden am Start, der über 195 Länder selber bereist hat und der führende Experte ist, wenn es ums Auswandern geht. Christoph, herzlich willkommen. Für die Leute, die dich nicht kennen, vielleicht ganz kurze Vorstellung, 2, 3 Sätzen. Wer bist du, was machst du, wo kommst du her?
Ja, ich bin Christoph Heuermann, bin bekannt als Gründer des Blogs staatenlos.ch und vieler weiterer Projekte. Seit knapp 10 Jahren bin ich einerseits durch die ganze Welt gereist, wie du schon sagst, habe alle Länder der Welt bereist, weitestgehend, um für meine Kunden die besten Möglichkeiten herauszufinden, wie man frei und wohlhabend in der Welt leben kann.
Mhm, okay. Und die vielen Länder, die du bereist hast, was waren so die Hauptländer, wo du dich aufgehalten hast?
Naja, ich habe das systematisch angegangen, aber vor allem habe ich mich in Lateinamerika aufgehalten und in Europa dort ein bisschen mehr Zeit verbracht. In Afrika und Asien war es ein bisschen schneller. Es kommt natürlich sehr stark auf die Länder an. In einigen Ländern habe ich auch investiert, habe ich andere Projekte, habe ich teilweise Länder, wo ich jedes Jahr dann eben auch häufiger zurückkomme. Ja.
Okay, das heißt, du hast, wo auch immer du hingetravelt bist, manchmal, wenn es gute Opportunitäten ergeben hat, dann hast du dort investiert.
Manchmal ist es rein aus Vergnügen, manchmal ist es eben auch aus Business- oder aus Investment-Sicht, genau.
Die 195 Länder, da gibt es ja sehr viele. Fangen wir vielleicht einmal in Deutschland oder in Europa an, sagen wir mal so. Was würdest du sagen, du begleitest ja wahnsinnig viele Menschen dabei, auszuwandern. Was sind so die beliebtesten Länder in Europa, um aus Deutschland auszuwandern?
Ja, es kommt immer auf den Einzelfall drauf an, natürlich. Großteil unserer Kunden möchte natürlich gerne in Europa bleiben. Einerseits, weil es kulturell näher ist, andererseits, weil es natürlich auch deutlich einfacher ist, auszuwandern. Weil es EU-Bürger grundsätzlich Niederlassungsfreiheit hat. Sprich, sie können ohne Probleme zum Beispiel nach Zypern ziehen oder nach Irland ziehen oder nach Spanien gehen, Portugal. Das sind so sehr klassische, beliebte Länder bei unseren Kunden, ja.
Und wenn man zum Beispiel jetzt nach Zypern zieht oder so, dann gibt es dort Firmen, die man beispielsweise aufmachen kann. Wenn man jetzt, wie ist das zum Beispiel in Spanien? Wie schaut die Steuerkonstrukte in Spanien aus?
Ja, Spanien ist steuerlich eigentlich schlechter als Deutschland. Mhm. Es gibt aber gewisse Sonderprogramme, die man nutzen kann. Es gibt zum Beispiel sogenannte Beckham Law, nach dem Fußballer aus England, der vor 20 Jahren mal nach Real Madrid gewechselt ist. Mhm. Rein aus dem Grund, weil er damals Steuererleichterung bekam. Und das Gesetz gibt es immer noch. Nicht mehr für Fußballer, aber quasi für jeden ausländischen Unternehmer, Geschäftsführer, der nach Spanien kommt, um dort zu arbeiten. Und damit kann man bis zu 6 Jahre steuerfrei in Spanien leben, wenn man das richtig macht. Ist nicht ganz so einfach, gibt gewisse Komplexitäten zum Schiffen, aber kann sehr, sehr interessant sein.
Okay, das heißt, wenn man zum Beispiel nach Mallorca ziehen möchte, kann man dort 6 Jahre lang leben und komplett steuerfrei sein.
Genau, wenn man das Setup richtig baut, kann man mit seiner Auslandsfirma komplett steuerfrei sein in Mallorca. Ganz egal.
Und da lebt man dann ganzjährig in Spanien und das
man muss sogar mehr als ein halbes Jahr dort leben, sonst kann man das gar nicht nutzen. Kann dort eine Wohnung haben, kann dort alles haben, kann dort auch ein ganzes Jahr leben, genau.
Wie ist es jetzt zum Beispiel in Deutschland, also wenn man aus Deutschland auswandern möchte, dann gibt es sowas wie, keine Ahnung, diese Wegzugsbesteuerung, wenn man da sozusagen rausgehen möchte. Da gibt es ja Wege, die irgendwie nicht auszulösen, oder?
Ja, da gibt es einige Möglichkeiten. Wir haben jetzt aktuell den großen Vorteil, dass der Bundesfinanzgerichtshof im Januar 2024 entschieden hat, dass die alte Stundungsregelung wieder gelten soll. Ja, das war bisher so, bis 2021. Innerhalb der EU ist die Wechselbesteuerung unbefristet weggefallen. Mhm. Das ist seit den letzten 3 Jahren nicht mehr so, wurde so entschieden. Aber jetzt hat der Bundesfinanzgerichtshof in einem Urteil entschieden, dass quasi diese alte Regelung wieder einzusetzen sei, weil jemand erfolgreich dagegen geklagt hat. Ja, das heißt, aktuell reicht es aus, einen Wohnsitz innerhalb der EU zu haben, nach Spanien zu gehen, nach Zypern zu gehen, nach Irland zu gehen. Nur wenn man zum Beispiel hier nach Dubai gehen will, dann muss man halt eine andere Lösung für die Wechselbesteuerung suchen. Aber auch da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ja.
Das heißt, mittlerweile kann man ganz einfach aus Deutschland raus und zum Beispiel nach, keine Ahnung, Italien gibt es ja, glaube ich, auch so Konstruktmöglichkeiten.
Genau. Ich meine, die Wechselbesteuerung ist nur gestundet. Das heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt meine Anteile verkaufe, dann muss ich sie trotzdem sozusagen zahlen. Dann kann ich jetzt nicht einfach nach Zypern gehen oder meine GmbH steuerfrei verkaufen. Dann zahle ich quasi trotzdem den Wert, der quasi bei Wegzug festgesetzt wurde.
Okay.
Ja, und das kann man anderweitig natürlich lösen, wenn man das dann richtig macht. Also die Wechselbesteuerung ist selten ein Problem, da gibt es relativ viele Möglichkeiten. Teilweise kann es auch einfach Sinn machen, die zu zahlen, weil für viele Unternehmer kann das auch gar nicht mal so viel sein.
Ja, das heißt, wenn du beispielsweise, wenn irgendwelche Leute, viele Kunden von unserer Agentur, nehmen wir Agentur als Beispiel, die macht irgendwie 300.000 Euro Umsatz, hoffentlich mindestens mal 100.000 Euro Gewinn im Jahr. Was ist da Wegzugsbesteuerung zu zahlen bei sowas?
Naja, die Berechnung des Finanzamtes ist relativ böse.
Die, ja, die gehen, ist behindert.
Die gehen vom Durchschnittsgewinn der letzten 3 Jahre aus, multiplizieren das mal mit 13,75. Das ist der Wert der Firma, auf die du dann quasi ein Viertel Steuer zahlen musst.
Ist ja auch klassisch, da so eine kleine Firma, dass die ein Multiple mit 13 bewertet
wird. Jetzt kann man aber natürlich, was weiß ich, einen Gutachter holen und den Unternehmensbewertung deutlich, deutlich runterfahren.
Okay.
Und darauf dann vielleicht ein bisschen Steuern zahlen.
Das heißt, auf was kommt man da, glaubst
du? Also man kommt in der Regel schon so auf 10-mal weniger als das, was man hat. Aber es kommt natürlich ganz auf die Firma an, ganz auf die Branche. Kann man sich jetzt wenig pauschalisieren. In vielen Fällen macht es oft Sinn, dann strukturelle Lösungen zu wählen. Zum Beispiel seine Firma in eine Genossenschaft einzubringen, ist eine sehr beliebte Lösung bei uns.
Also die Firma, oder andere Konstrukte. Die Firma in eine Genossenschaft einzubringen.
Genau, also quasi die Genossenschaft ist die Holding, die GmbH wird die Tochtergesellschaft. Das kann man steuerneutral machen durch sogenannten Anteilstausch. Und die Genossenschaft zahlt in Deutschland keine Wechselbesteuerung. Genauso geht eine GmbH und Co. KG, hat dann andere Nachteile, aber ist auch sehr beliebt.
Das heißt, man besitzt die Genossenschaft besitzt sich selbst.
Die Genossenschaft hat quasi keinen wirklichen Gesellschafter, wie sie GmbH hat. Ja, nicht ganz. Es gibt schon nennenswerte Unterschiede. Es ist sogar so, Genossenschaften zahlen Wechselbesteuerung, aber die wird anders berechnet. Die nehmen quasi immer auf den Nennwert der Anteile. Das ist bei einer Genossenschaft in der Regel 3.000 Euro.
Okay.
Und man zahlt 750 Euro in Schuss.
Das ist aushaltbar. Okay. Das heißt, man kann über Genossenschaft Konstrukte, wenn man GmbH hat, kann man sozusagen die GmbH in die Genossenschaft einbringen und dann dadurch auswandern. Und dann ist aber dann löst man aber die Gesellschaft, die GmbH, in Deutschland nicht auf. Die bleibt weiterhin in Deutschland bestehen, aber man kann selber auswandern, ist nicht mehr Eigentümer der GmbH, sondern die wird in die Genossenschaft eingebracht.
Richtig, das macht dann Sinn, wenn man die GmbH behalten will. Du hast es gerade gesagt, Liquidation ist natürlich auch eine Lösung. Also es reicht theoretisch aus, uns unsere Gewinne aus der GmbH auszuzahlen, sie zu liquidieren. Wir müssen dann nicht diese 18 Monate warten, bis das abgeschlossen ist. Sobald wir die GmbH in Liquidation gegeben haben, können wir theoretisch schon auswandern.
Okay, und dann kann man eigentlich direkt auswandern und ein anderes Land Dinge machen. Wenn man jetzt sozusagen, das sind so die häufigst genutzten Use Cases, um aus Deutschland mit dem Auswanderungskonstrukt rauszukommen?
Ja, das sind so die typischen Konstrukte für die Wechselbesteuerung. Einerseits die Stundung in der EU. Mhm. Es gibt auch die Stundung außerhalb der EU. Da muss man nach Deutschland zurückkehren.
Ja.
Man kann zum Beispiel sagen, wir machen das jetzt 7 Jahre, kommen dann nach Deutschland zurück, hinterlegen eine gewisse Sicherheitsleistung, irgendwie ein Drittel des Wertes. Und dann kann ich auch, ohne die volle Wechselbesteuerung zu zahlen, auswandern. Es macht auch Sinn, wie gesagt, die Wechselbesteuerung teilweise zu zahlen. Man kann das auch auf 7 Jahre splitten. Ja, das heißt, es ist durchaus möglich, das Ganze vernünftig zu lösen. Ja.
Okay, das ist jetzt mit Gesellschaften wie einer GmbH. Ja?
Genau.
Wenn man jetzt eine Personengesellschaft hat, meldet man die einfach ab oder wie funktioniert das dann?
Genau, Personengesellschaften haben sowas Ähnliches. Das nennt man Entstrickungsbesteuerung. Kommt allerdings in der Praxis relativ selten vor. Also im Regelfall lösen die meisten ihr Einzelunternehmen oder ihre Personengesellschaft auf, machen eine sogenannte Betriebsaufgabe, das nimmt quasi diese Entstrickung schon vorweg. Das heißt ganz einfach quasi das Betriebsvermögen geht ins Privatvermögen zurück. Das ist für die meisten Unternehmer im Regelfall ein Laptop oder ein Handy, das sie mal abgesetzt haben. Darauf zahlen sie dann zum Zeitwert, zum abgeschriebenen Preis noch ein paar Steuern und das war's.
Okay.
Nur wirklich selten werden da auch andere Sachen bewertet. So typischer E-Commerce-Händler zum Beispiel, der wirklich Marken aufgebaut hat, einen hohen Lagerbestand hat, der hat da Probleme mit.
Ja.
Aber so die typischen Dienstleister und Coaches nicht. Ja.
Okay. Das heißt, die können eigentlich auswanderungsmäßig recht simpel auswandern.
Die können relativ simpel auswandern, ja. Vor allem, wenn sie noch nicht bilanzieren. Erst wenn man bilanzieren muss, in Deutschland ja ab 60.000 Gewinn, 600.000 Umsatz, dann kann ein bisschen mehr, sag ich mal, geschaut werden.
Ja.
Aber davor ist super easy. Als Freiberufler ohnehin super easy. Da muss man nicht mal eine Betriebsaufgabe machen.
Okay, spannend. Das heißt, Auswanderung ist gar nicht so komplex, wenn noch nicht zu viele Strukturen da sind.
Ja, es hat beides seinen Vor- und Nachteile. Natürlich hat man weniger Möglichkeiten, wenn man gerade erst anfängt, aber man hat natürlich auch weniger Hürden, die man umschiffen muss. Ja.
Was gibt es für Gründe, dass man die GmbH erhaltet? Also mal angenommen, Leute haben eine GmbH, die lassen die da drin, die kann weiterhin in Deutschland funktionieren. Das heißt, nehmen wir ein Beispiel her, man wandert aus Deutschland, wandert nach, keine Ahnung, Portugal. Ja, sagen wir mal nach Portugal. Das heißt, man macht das über Genossenschaft, weil die GmbH weiter funktionieren soll und man ist dann in Portugal. Wie wäre das Steuerkonstrukt dann? Invoiced man der eigenen Company von Portugal nach Deutschland dann? Oder wie ist da der Steuerkonstrukt?
Ja, es gibt eigentlich zwei Wege, die man auch kombinieren kann. Der eine Weg ist, dass wir versuchen, eben die Gewinnausschüttung, die Dividende zu optimieren. Und der andere Weg ist, dass wir eben invoicen, dass wir eine Rechnung von einer Niedrigsteuerlandgesellschaft an die deutsche Gesellschaft stellen. Beides hat so ein bisschen seine Probleme. Ja, bei der Rechnungsstellung haben wir das Problem, dass das relativ stark reguliert ist. Mhm. Ja, man kann sich oder man soll sich nicht so einfach selber Rechnung stellen können, um somit den Gewinn zu verschieben. Das heißt, da müssen wir vieles beachten, sogenanntes Transfer Pricing, Rechnungspreisgesetze, kann man aber lösen. Sag ich mal, alles, was man wirklich glaubwürdig abrechnet, Leistung, die man tatsächlich gegenüber seiner GmbH erbringt, das kriegt man dann eben auch zu einer deutlich niedrigeren Steuer ins Ausland. Die andere Sache, die Dividendenausschüttung, ist ein bisschen komplizierter. Das Problem ist ja, wenn man einfach aus Deutschland auswandert und die GmbH so behält, hat man erstmal gar keinen Vorteil. Weil man zahlt weiterhin Körperschaftsgewerbesteuer, man zahlt weiterhin Einkommenssteuer auf sein Gehalt, beschränkte Steuerpflicht, man zahlt weiterhin Quellensteuer auf die Dividende. Also genau das Gleiche, was man in Deutschland zahlt, 25%. Das kann man jetzt über die richtigen Konstrukte optimieren. Zum Beispiel über ein Doppelbesteuerungsabkommen, eine Holding in einem Land mit Doppelbesteuerungsabkommen oder sogar in der EU, kann man diese 25% teilweise auf 0% senken. Das ist auch einer der Gründe, warum so viele Leute nach Zypern gehen, weil es dort quasi standardmäßig so ist. Zypern-Firma wird gegründet, GmbH wird an Zypern-Firma verkauft. Und dann kann dank den Abkommen von Deutschland und Zypern quasi der ganze Gewinn mit 0% nach Zypern fließen.
Obwohl so deutsche
ohne
GmbH
diese Quellensteuer. Genau. Also nach der Körperschaftsgewerbesteuer.
Die Körperschaftsgewerbesteuer.
Die muss man trotzdem zahlen.
Die wird trotzdem zahlt.
Aber der bilanziell ausgewiesene Gewinn kann dann eben steuerfrei nach Zypern fließen und muss nicht mit diesen 25% belegt werden.
Und von Zypern kannst du dann entversteuern auf
Von Zypern kann er dann steuerfrei auf die Privatperson übergeben.
Zypern hat keine Einkommensteuer quasi, oder?
Zypern hat eine Einkommensteuer, aber Zypern hat ein Spezialprogramm, ähnlich wie Spanien, was die Dividenden aus einer Kapitalgesellschaft steuerfrei stellt. Das heißt, Zypern kann man unter Umständen komplett steuerfrei darstellen. Also man kann zum Beispiel Zypern auch mit einer Firma in einer Steueroase kombinieren. Ja, zum Beispiel, was ich Dubai. Du hast eine Dubai-Firma, lebst in Zypern, zahlst dann zumindest früher oder aktuell bis zu gewissen Sätzen noch 0%, ja.
Ja. Oder wie heißen diese Cayman Islands, oder wo die ganzen
Cayman
Leute
Cayman Islands zum Beispiel, viele der Karibikinseln, genau.
Das heißt, vom Auswanderungskonzept her, man behaltet die GmbH, man löst die GmbH auf, Einzelunternehmen kann man im Prinzip relativ einfach auch auflösen und damit auswandern und dann gibt es mehrere Möglichkeiten.
Genau, ich meine, das kommt ja sehr stark auf das eigene Business an. Ja, manche Leute wollen unbedingt eine deutsche GmbH, weil das besser aussieht für ihre Kunden.
Ja.
Manchmal geht es vielleicht auch nicht anders, dass man einfach in seiner Branche gar nicht ohne GmbH tätig werden kann. Ich habe zum Beispiel auch viele, weiß ich, Handwerker oder sowas, die haben einfach ein physisches Business in Deutschland, dafür brauchen sie halt dieses Unternehmen.
Ja.
Aber natürlich empfehle ich womöglich natürlich schon möglichst die GmbH aufzugeben und das Ganze komplett zu verlagern, weil wir da einfach den deutlich höheren Hebel.
Wie kann jetzt ein Handwerker auswandern? Wie funktioniert das?
Naja, der muss ja eigentlich nur einen vernünftigen Mitarbeiter finden, der seine Geschäfte vor Ort weiterführt. Solange er dann nicht mehr selber aktiv tätig ist, sondern einfach sein Business skaliert hat, einen vernünftigen Geschäftsführer hat, der die Geschäfte in Deutschland leitet, kann der natürlich auch auswandern und seine deutsche Firma behalten. Ja. Oder trotzdem selber noch in Deutschland sein, einen gewissen Zeitraum. Ja, das heißt jetzt ja nicht, dass ich auswandere, dass ich nicht mehr nach Deutschland darf. Man darf schon noch relativ viel nach Deutschland, vor allem, wenn man sich eben ein Wohnsitzland aussucht, wo es wieder Abkommen mit Deutschland gibt. Mhm. Zum Beispiel, wenn man in der EU bleibt, hat man auch, sag ich mal, mehr Vorteile in Deutschland. Also wenn man jetzt zum Beispiel nach Dubai geht, wo es eben kein Doppelbesteuerungsabkommen gibt.
Ja. Das heißt, was ist da der Unterschied zwischen zum Beispiel Dubai und, sagen wir, man wandert aus nach Portugal zum Beispiel?
Ja, der Hauptunterschied ist, es gibt eben dieses Doppelbesteuerungsabkommen mit Dubai nicht. Und dieses Doppelbesteuerungsabkommen, eigentlich heißt das ja Abkommen zur Vermeidung von Doppelbesteuerung, hat halt verschiedene Vorteile, zum Beispiel auch bei der Definition von Lebensmittelpunkt oder Betriebsstätte. Immer wenn es ein DBA gibt, wird zum Beispiel die Betriebsstätte deutlich großzügiger definiert. Oder auch wird der Lebensmittelpunkt großzügiger definiert. Mhm. Wenn wir jetzt in Dubai sind, müssen wir stark in Deutschland aufpassen. Wir dürfen zum Beispiel keine Wohnung in Deutschland haben. Wir dürfen keine verheiratete Ehepartner in Deutschland haben. Wir sollten weniger als ein halbes Jahr in Deutschland sein. Teilweise eigentlich weniger als 2 oder 3 Monate. Mhm. Ja, gibt es jetzt dieses Doppelbesteuerungsabkommen, spielt das nicht mehr so eine Rolle. Also theoretisch wenn man das im Zweifel durchklagen muss, können wir, wenn wir zum Beispiel in Zypern oder Portugal sitzen, noch eine Wohnung in Deutschland haben oder können Ehepartner in Deutschland haben, weil uns dieses Doppelbesteuerungsabkommen schützt.
Das heißt sozusagen in Zypern, ist Zypern eine EU oder Zypern
zählt? Zypern ist in der EU auch,
ja. Zypern zählt da auch rein. Das heißt, in Zypern ist zum Beispiel, muss man viel weniger aufpassen, wenn man mehr nach Deutschland kommt, als jetzt zum Beispiel, wenn man in Dubai wohnt.
Genau, also ich empfehle auch grundsätzlich Leuten, die wirklich noch einen starken beruflichen Fokus in Deutschland haben, wirklich 2-3 Monate im Jahr in Deutschland sind und vor Ort arbeiten, vielleicht dann eher so ein EU-Setup zu wählen, als so ein komplett steuerfreies außerhalb der EU. Ja.
Welche Steuersetups gibt es in Deutschland im EU, die komplett steuerfrei sind?
Nee, ganz steuerfrei in der Regel nicht. Wie gesagt, Zypern ist eine sehr gute Wahl. Mhm. Das ist sehr interessant in Zypern, was viele nicht wissen, ist, die normale Steuer einer Zypern-Firma ist 12,5%. Aber alles, was irgendwie entfernt aus geistigem Eigentum kommt, hat einen großen Bonus und wird nur mit 2,5% besteuert.
Das heißt, geistiges Eigentum zählt Software,
quasi, genau, zählt Infoproduct. Das ist eben aber nicht nur Software und Patente, das ist quasi jedes Urheberrecht, jedes E-Book, jeder Videokurs, jeder Musik, Podcast, was auch immer, ist theoretisch geistiges Eigentum. Und damit haben wir dort 2,5% Körperschaft, 0% auf privater Ebene. Wir zahlen ein bisschen was für die Krankenversicherung und so, haben gewisse laufende Kosten. Also in der Regel, man zahlt so 10.000 im Jahr plus Wohnung für die laufenden Kosten in Zypern und ist dann komplett steuerfrei.
2,5% ist ja wirklich wenig. Ich meine, das ist ja Dubai 9% beispielsweise, ist praktisch.
Dazu kann man noch sehr viel absetzen. Ja, kannst deine Privatwohnung dann als Betriebsstätte der Firma absetzen und Haufen weiteres Zeugs in die Firma
rein. Das ist wirklich günstig. Okay, das ist Zypern. Welche Möglichkeiten gibt es noch in Europa?
Ja, wir müssen natürlich auch unterscheiden zwischen EU und Europa.
Ja, okay.
Europa hat natürlich schon noch andere Möglichkeiten. Zum Beispiel Monaco, ja, auch so eine beliebter Spielplatz der Reichen. Man muss aber gar nicht so reich sein, um nach Monaco zu ziehen. Man muss sich eigentlich nur die Wohnung dort leisten können.
Aber ist nicht so, um in Monaco überhaupt einen Bankaccount zu kriegen, musst du 1 Million Euro hinterlegen, glaube ich?
Ja, man muss eine 500.000 muss man auf dem Monaco Bankaccount tun. Es gibt aber Möglichkeiten, schon mit 150.000 auch einen Wohnsitz in Monaco zu bekommen, wenn man weiß, wie es geht.
Okay.
Über eine Firmengründung zum Beispiel.
Und wie viel Steuer ist in Monaco?
Monaco ist auch komplett einkommenssteuerfrei.
Komplett Einkommensteuer, Kapitalertrag, Körperschaftssteuer?
Genau, keine Steuern, sonst würden ja die ganzen Reichen dort nicht leben.
Zero Steuern.
Genau. Es muss aber nicht eines dieser Länder sein. Es gibt zum Beispiel noch Irland und Malta, die haben dieses klassische Non-Dom-System, was quasi Geld, was man im Ausland verdient, komplett steuerfrei stellt.
Irland und Malta haben ein komplettes, das heißt, wenn ich Umsatz verdiene außerhalb von Irland, dann ist es steuerfrei.
Genau, ich brauche quasi nur eine Firma außerhalb dieser Länder. Am besten keine reine Briefkastenfirma, sondern schon irgendwie ein Mitarbeiter, der vielleicht auch außerhalb dieser Länder was macht.
Ja.
Und dann ist all das Geld, was ich mir aus dieser Firma ausschütte, was nicht ins Inland geht, steuerfrei. Das heißt quasi, wir müssen unsere Lebenshaltungskosten vor Ort versteuern. In Malta läuft das zum Beispiel so, man zahlt jedes Jahr eine Pauschalsteuer von 5.000. Damit sind so circa 40.000 Euro abgedeckt, von denen wir vor Ort leben können. Und alles andere, was wir einfach im Ausland bei Reisen benutzen oder im Ausland anlegen, das ist steuerfrei. Das hatte auch England bis vor kurzem, ist ganz interessant. Das Vereinigte Königreich hatte das bis dieses Jahr.
Krass.
In ein bisschen abgewandelten Form. Es ist jetzt allerdings die Rede davon dieses Jahr, dass es komplett abgeschafft wird.
Okay.
Was natürlich dazu führen wird, dass die ganzen Reichen in London nach Dubai oder sonst wo ziehen.
Ach, also das heißt, wenn ich in London lebe und nur ins Ausland verkaufe, kann ich 0% Steuern
zahlen? Bisher war das so.
In London?
In London, ganz UK, ganz England, Vereinigtes Königreich.
Kurz, dass ich es verstehe. Ich wohne in London. Das Wetter hasse ich natürlich, weil das Wetter ist beschissen in London. Dafür ist sonst eine geile Stadt, aber Unsicherheit absolut beschissen. Aber jetzt einmal zurück. Ich wohne in London. Wohne dort 280 Tage im Jahr, weil sonst bin ich auf Travel.
Ja.
Fast. Und meine Kunden sitzen alle Luxemburg, Schweiz, Österreich, Deutschland, was auch immer. Mein Team, was ich habe, ist voll remote und ich zahle 0% Steuern?
Ja, du musst einfach nur eine Firma außerhalb von UK haben. Ja, also du hast eine steuerfreie Firma in den USA oder in Dubai oder sonst wo. Hast das Team, das nachweislich außerhalb von England arbeitet. Du bist nur Gesellschafter.
Das heißt, die Firma, die ich habe, ist aber in US.
Die ist außerhalb von England natürlich.
Außerhalb von England. Ja, genau. Und ich bin einfach wohnhaft
in UK? Du bist einfach Gesellschafter in UK, kriegst deine Dividenden, die sind komplett steuerfrei.
Krass.
Das war bisher der Fall. Man muss korrigieren, man konnte das nur 7 Jahre in Anspruch nehmen, da musste man Pauschalsteuern zahlen. Aber für 7 Jahre konnte man das komplett steuerfrei nutzen.
Und genau das gleiche funktioniert mit Malta und Irland.
Malta 5.000 Pauschalsteuer, Irland aktuell gar keine Pauschalsteuer. Das Ganze, pass auf, funktioniert zum Beispiel auch mit Italien und Griechenland. Aber nur, wenn man 100.000 im Jahr zahlt. Also die haben dieses Pauschalsteuerregime, ist praktisch genau das gleiche Prinzip. Wir zahlen jedes Jahr 100.000, aber danach sind wir komplett steuerfrei nach diesen Richtlinien. Und das kann durchaus interessant sein für ein bisschen Besserverdiener.
Ja, ja, das heißt, mein im Konstrukt jetzt. Ich wohne in der Schweiz, Italien, irgendwo in Bozen in den Bergen, wo die Sonne viel scheint, habe dort meinen Wohnsitz, bin in wieder 200 Tagen im Jahr oder 240 Tagen im Jahr wahrscheinlich oder 250, was auch immer, bin ich in Italien, habe meine Firma in, wo müsste ich sie haben, dass ich steuerfrei bin wahrscheinlich?
Ja, in der Regel machen wir amerikanische LLCs, weil die eben auch sehr gut anerkannt sind, können wir später drüber reden, aber es können natürlich auch viele andere Jurisdiktionen sein.
Okay, und das ist der Konstrukt, dort wohne ich dann, zahle 100.000 Steuern im Jahr, that's it, mehr nicht, und mein Team ist angestellt irgendwo oder remote in der US LLC, for example.
Genau.
Und ich invoice die Deutschen und darüber wird der Konstrukt auf
richtig, Steuerfreiheit. Genau. Ja, also das Ganze gilt nur auf Auslandseinkommen. Wenn wir in Italien Business machen, müssen wir das schon voll versteuern. Ja. Aber alles andere ist komplett steuerfrei. Und da gibt es auch durchaus in meiner Kundschaft ein bisschen erfolgreichere Mittelständler. Wir gehen dann gerne nach Italien, nach Südtirol zum Beispiel, deutschsprachig.
Da ist super schön.
Nah dran, super schön. 100.000 im Jahr, klar, ist ein bisschen was, muss man erstmal verdienen, aber kann man halt gut mit kalkulieren, ja.
Interesting, okay. Und was gibt's noch jetzt? Jetzt haben wir die durchgeführt, was gibt's noch in Europa?
Ja, ich meine, Europa besteht ja aus relativ vielen Staaten. Mhm. Das heißt, wir haben zum Beispiel auch ganz Osteuropa, die ganze Balkanraum, wo man in der Regel nicht mehr als 10% zahlt.
Ja.
Also viele gehen in diese Länder, weil sie dort eh nur 10% zahlen.
Ja.
Oder in vielen Fällen auch gar nichts, weil das natürlich immer so eine Sache ist, was auf dem Papier gilt und was offiziell sozusagen machbar ist.
Mhm.
Ja, das heißt, in vielen dieser Länder ist die Steuerdisziplin nicht so sonderlich hoch.
Ja.
Und viele leben dann halt dort und hinterziehen dann die Steuern, aber es ist halt nicht mit Deutschland oder anderen westlichen Hochsteuerländern zu vergleichen.
Okay, das ist das Europa, das ist das, was die Europäer meistens so, welche Möglichkeiten es da gibt.
Genau, es gab zum Beispiel Portugal, gab es noch, sehr, sehr beliebt, wurde aber zum Anfang diesen Jahres abgeschafft, das NAR-Programm. Auch damit konnte man komplett steuerfrei in Portugal leben.
Mm, okay.
Da gibt es jetzt ein neues Programm, ist ein bisschen eingeschränkter, geht aber teilweise weiterhin, ja.
Also ich sage ja immer eine Sache, ich bin ja ein großer Wetterfan, ja, ich mag schönes Wetter, deshalb bei uns ist, weil uns viele immer gefragt haben, warum wir nach Dubai gegangen sind, und ich habe gesagt, das eine Riesenkomponente war Netzwerk, Wetter und natürlich, die Steuer ist jetzt kein großer Nachteil, aber es ist interessant, dass da so krasse Konstrukte gibt in Europa. Das ist gar nicht so kriegt man eigentlich gar nicht so mit, finde ich.
Ja, natürlich nicht. Es wird auch so weitergehen. Es ist letztlich so in der EU, die wollen das ja schon seit Jahren harmonisieren, weil sie alles anpassen. Aber aktuell gilt immer noch das Einstimmigkeitsprinzip. Alle 28 EU-Mitgliedstaaten müssen einer Meinung sein. Und solange es Zypern, Malta, Irland und Co. gibt, werden die nie einer Meinung sein.
Ja.
Maximal auf Körperschaftsebene. Jetzt haben sie irgendwie für Großkonzerne ab irgendwie 750 Millionen Umsatz, haben sie die 15% sich geeinigt.
Ja, gut,
bis das für kleinere Unternehmen oder gar Privatpersonen geht, wird noch viel Zeit vergehen. Ja.
Okay, spannend. Dann gibt es jetzt über das hinausgeschaut. Jetzt kenne ich zum Beispiel Dubai sehr gut, wo ich die Sicherheit zum Beispiel liebe. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt Italien denke oder so, finde ich halt die Infrastruktur da nicht so geil, die Sicherheit nicht so geil. Da gibt es halt so ein paar Nachteile, die ich halt dort sehen würde, politisch gesehen auch. Was gibt es jetzt noch für Dinge, wo häufig Menschen irgendwie hinwollen, was du siehst als gute Möglichkeit? Nehmen jetzt vielleicht Dubai, was alle gut kennen, neben den europäischen Dingen, die die Leute wahrscheinlich gar nicht so am Schirm gehabt haben, die du jetzt genannt hast. Was gibt es noch für gute Möglichkeiten?
Na, wir müssen ja erstmal vielleicht generell definieren, ob jemand dauerhaft in ein Land auswandern will. Oder das, was wir ja vor allem machen, ist, dass Leute mehr als zwei Standorte haben. Ja? Das heißt, wenn Leute bereit sind, einfach zwei, drei, vier oder noch mehr Standorte zu haben, mehr zu reisen, dann kann man eigentlich die größten Vorteile haben, weil man sich komplett außerhalb des Systems bewegen kann. Das ist das, was ich selbst seit 10 Jahren sozusagen mache.
Mhm.
Wenn man jetzt mehr als ein halbes Jahr irgendwo bleiben will, wird man in der Regel steuerpflichtig. Dann gibt es aber trotzdem noch über 50 Möglichkeiten außerhalb Europas, wo man trotzdem keine Steuern zahlen muss. Ja.
Aber ganz kurz ein Beispiel jetzt. Es müsste mehr als zwei sein, oder? Weil zwei würden nicht ausreichen.
Ja, theoretisch zwei Länder und ein Tag woanders, ja.
Da muss es schon sehr genau kalkuliert sein. Okay, aber wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man ist, weil zum Beispiel bei uns ist es so, im Hochsommer ist in Dubai schon recht warm, ja. Deshalb sind wir im Hochsommer mal in Europa, mal in Amerika, mal in Asien irgendwo. Da sind wir halt unterwegs, 2 Monate meistens oder so. Oder einen Monat, je nachdem. Und dann wieder zurück und dann wieder weg. Und das, was du jetzt gesagt hast, ist aber der Konstrukt anders. Das bedeutet, weil wir wären zum Beispiel viel zu viel in Dubai. Wir sind wahrscheinlich, 10 Monate, 9 Monate im Jahr. Wahrscheinlich 10 Monate oder so in Dubai. Das ist wahrscheinlich dann viel zu viel für diesen Konstrukt.
Genau, man kann aber zum Beispiel in Dubai seine Aufenthaltsgenehmigung haben, also ein Visum in Dubai.
Genau.
alle 6 Monate einmal einreisen oder mit dem Golden Visa gar nicht. Mhm. Und dann hat man hier nur seine Aufenthaltsgenehmigung, hat für Vorteile wie ein Bankkonto und ähnliches. Das habe ich zum Beispiel. Ich löse aber keine Steuerpflicht in Dubai aus, weil die löse ich nach nationalen Gesichtspunkten erst aus, wenn ich hier 90 Tage bin.
Mhm. Ja. Wo hast du deine Firma? Deine Firma ist wahrscheinlich gut, dass du ganz viele, aber wie ist
ich
das?
Ich habe ganz viele Firmen, aber ein Großteil der Firmen ist tatsächlich in den USA.
USA
in
LLC.
Florida, diese USA LLC, genau.
Warum, warum ist das so ein großer, prägnantes Thema, des US LLC?
Das hat einfach den Vorteil, dass diese Firmen komplett steuer- und sogar buchhaltungsfrei möglich sind. Ja, das heißt, man hat null Bürokratie damit, 5 Minuten Aufwand im Jahr und das war's. Gleichzeitig aber exzellent angesehen sind. Sprich, man kriegt immer noch vernünftige Bankkonten, Zugang auf alle möglichen Plattformen und Rechnungen werden problemlos auch in Deutschland und anderen Ländern anerkannt. Und genau deshalb ist das so interessant, ja.
Was ist jetzt der Unterschied zum Beispiel zwischen Singapur, Cayman Islands oder US LLC? Was würdest du sagen, sind da Nachteile und Vorteile? Das sind ja alles, glaube ich, 0% Steuern.
Naja, man muss bedenken, dass das quasi nicht die gleiche auch Rechtsform ist. Ja, die LLC ist eben deshalb steuerfrei, weil es eine sogenannte Personengesellschaft ist. Ja, das heißt, quasi würde ich eine Corporation in den USA gründen, zahle ich auch 21% Körperschaftssteuer, 30% Quellensteuer. Hm. Bei der LLC läuft es so, die LLC wird dort besteuert, wo man selber steuerpflichtig ist. Lebe ich also in einem steuerfreien Land, zum Beispiel auch Dubai mit der LLC, bin ich eben auch auf der LLC steuerfrei. Bin ich nirgendwo steuerpflichtig, ist eben auch die LLC steuerfrei. Und das macht das so interessant.
Dieses
Prinzip gibt es auch nicht nur in den USA, ne, das gibt es in allen englischsprachigen Ländern.
Dass ich das jetzt besser verstehen kann. Das heißt, das bedeutet, du hast die LLC und das ist wie ein Einzelunternehmen und das wird dann dort versteuert und du hast dann dort die Einkommensteuer in dem Land, wo du bist. Das heißt, genau. In Dubai gibt es keine Einkommensteuer, es gibt aber eine Körperschaftssteuer. Ich muss aber keine Körperschaftssteuer auf die US LLC zahlen, weil es in Dubai keine Einkommensteuer gibt, gibt es die Einkommensteuer nicht. Und gut, das ist quasi.
Genau, könnte man jetzt noch ein bisschen vertiefen bezüglich Dubai, aber im Grundsatz hast du recht. Mhm. Es gibt keine Einkommensteuer in Dubai. Und wenn die LLC, quasi wir uns ein Gehalt aus der LLC auszahlen, dann ist das eben steuerfrei.
Interesting. Ist das aber nicht, weil zum Beispiel in Dubai, in Amerika gibt es halt so krass viele Rechtsstreitigkeiten. Die sind ja irgendwie in meiner Wahrnehmung ein bisschen verrückt alle. Und die verklagen sich rechts und links mit irgendwelchen, was es da jetzt aktuell gibt, ich weiß nicht, wie das heißt, diese FTC oder was auch immer. Gibt es ja geisteskranke Klagen gerade?
Ja, das ist ein großer Mythos. Also wir betreuen fast 2000 LLCs seit über 5 Jahren und ja. Ich habe noch nie einen Kunden von mir gesehen, der überhaupt verklagt wurde.
Interesting, okay. Ja, das heißt,
das ist nicht im so Regelfall sind das ja sogenannte Non-Resident LLCs. Man kann mit der LLC, das ist ein großer Mythos, man kann problemlos US-Kunden haben, auch steuerfrei. Mhm. Viele denken, sie dürfen keine US-Kunden haben, das stimmt nicht. Dennoch passiert da in der Regel nichts. Auch die Sache ist, die LLC kann man halt nicht so gut verklagen, ne? Was passiert, wenn die verklagt wird, wenn meine LLC verklagt wird? Ich mache sie zu in 2 Tagen, ich mache die nächste auf in 2 Tagen, fertig.
Okay, das heißt, du haftest aber auch nicht voll durch?
Das ist ja eine Personengesellschaft, die hat ja auch gar keine Werte
aber
per se.
Aber Personengesellschaft haftet ja durch.
Nee, die haftet nicht durch, weil es eine LLC ist, sagt ja schon der Name, Limited Liability Company, die hat auch die volle Haftungsbeschränkung, ja. Ohne
krass.
Stammkapital. Ja.
Krass. Und habe ich dann Probleme, wenn ich mehr in Amerika bin? Zum Beispiel, wenn ich 2 Monate in Amerika bin, habe ich da Probleme oder gibt es irgendwelche Regeln?
Es gibt eigentlich weder Vor- noch Nachteile. Es wäre so, wenn du zum Beispiel in Amerika bist, um mit US-Kunden zu arbeiten, dann hast du natürlich eh ein bisschen Probleme mit der Aufenthaltserlaubnis, Arbeitserlaubnis, das ist ein anderes Thema. Aber du würdest dann auf die US-Kunden steuerpflichtig werden, weil du die Wertschöpfung vor Ort in Amerika generierst.
Aber wenn ich jetzt die LLC habe, deutsche Kunden habe, aber in USA mich aufhalte. Wie ist es dann?
Das ist kein Problem.
Zahle ich dann Steuern?
Nee. Okay. Kannst du machen. Natürlich bist du rein als Tourist in den USA, aber steuerliche Bewandtnis hat das nicht.
Krass. Okay. Und wie genau ist es dann zum Beispiel? Weil wenn ich jetzt trotzdem, also ich arbeite grundsätzlich gern und viel, wenn ich jetzt einen Monat in USA bin, dann arbeite ich ja trotzdem irgendwie dort, oder? Eigentlich
ja, du
nicht,
arbeitest
ich bin
dort,
Tourist, aber
es ist halt, es ist natürlich immer eine Sache des Visums dann, das du hast.
Okay.
Natürlich werden die meisten das mit ESTA und oder normalen Touristenvisum machen. Ja. Das ist offiziell natürlich, es kommt darauf an, wie die US-Behörden das sehen, wie sie digitale Nomaden sehen. Im Regelfall ist sowas ja in keinem Land der Welt ein Problem, solange man, ich sag immer, im Coworking Space arbeitet und nicht für den Coworking Space. Ja, das heißt, wenn ich niemanden vor Ort quasi Arbeit wegnehme, sondern nur mich um mein eigenes Projekt, auf meinen eigenen Laptop kümmere, dann ist es okay. Dann brauche ich auch
überall?
Keine Arbeitserlaubnis dafür.
Überall wäre das wurscht?
Naja, es ist ein großer Graubereich seit etlichen Jahren, der auch nicht reguliert wird. Insofern kommt das natürlich stark auf die Länder an.
Weil zum Beispiel, ich komme ursprünglich aus Österreich. Und wenn ich in, ich weiß nicht, wie gut du dich auskennst, Österreich, glaube ich, so ein Doppelbesteuerungsabkommen mit Dubai, oder? Mhm. Wenn ich jetzt, also wir sind sehr wenig in Österreich, aber auch unter anderem deshalb, weil es da, glaube ich, irgendein Doppelbesteuerungsabkommen gibt. Und wenn ich jetzt viel in Österreich wäre und in Österreich arbeiten würde, dann würden die irgendwie mein Einkommen, glaube ich, versteuern wollen, oder?
Das kommt dann sehr stark auf die Tätigkeit an. Ja, gewisse Tätigkeiten lösen eine beschränkte Steuerpflicht aus. Diese beschränkte Steuerpflicht wiederum kann durch ein Doppelbesteuerungsabkommen dann aufgehoben werden. Natürlich wirst du in Österreich steuerpflichtig, wenn du mehr als ein halbes Jahr da bist, weil das dann einfach einen Lebensmittelpunkt auslöst.
Ja, das ist klar. Aber wenn ich jetzt nur normale Arbeit verrichte in Deutschland und einfach vom Laptop, also in Österreich und vom Laptop aus Arbeit und Arbeit mache, die ich kein Handwerker oder sonst was wegnehmen, sondern nur digitale Arbeit.
Das ist in der Regel für die Ertragssteuer kein Problem, wenn du keinen Lebensmittelpunkt auslöst. Also für Einkommenssteuer kein Problem. Es ist dann eher ein Problem der Umsatzsteuer, wenn der Leistungsort vor Ort in Österreich ist.
Mhm. Ja. Okay, Umsatzsteuer war dann das Thema. Okay, spannend. So, jetzt noch zurück zur US-LLC. US-LLC, zero Nachteile, keine Gefahr, kein Risiko, praktisch, kostet nichts. Warum macht es dann nicht jeder? Ich stelle mir zum Beispiel die Frage, warum? Was für einen Grund gibt es denn überhaupt noch, eine Dubai-Firma zu gründen versus der US-LLC?
Ja, das frage ich mich auch. Also allen unseren Kunden hier in Dubai empfehle ich, macht ruhig die Dubai-Firma, um euren Wohnsitz hier zu holen. Immer noch eines der einfachsten
Wege. Aber das könntest du ja theoretisch.
Aber euer Business, das macht ihr über eine US-LLC.
Aber das könntest du ja theoretisch auch über das Golden Visa, wenn du jetzt dabei Immobilien
kaufst.
Also
wenn du das Geld für ein Golden Visa hast, klar, dann mach eh nur eine US-LLC. Ja, ich habe jetzt auch ein Golden Visa für mich organisiert. Und mache eh alles mit der US-LLC.
Das ist ja schon halbe Million Immobilien, glaube ich.
Oder die so, Dubai-Firma wird geschlossen danach, weil es ist jetzt eben so in Dubai, dass extrem hoher Aufwand besteht. Wir setzen gerade am Audit für unsere Dubai-Firma, die nichts gemacht hat.
Ja.
Trotzdem müssen wir irgendwie 100 Unterschriften setzen und das hat schon mehrere Stunden nutzlose Zeit in Anspruch genommen.
Ja, auf
das
jeden
heißt,
Fall.
Grundsätzlich empfehle ich Leuten tatsächlich, Dubai-Firmen nicht mehr zu nutzen und aus Dubai mit einer LLC oder anderen Konstrukten zu operieren. Ja.
Und glaubst du nicht, dass Dubai da irgendwann einmal sagt, hey, das finde ich gar nicht so cool, was ihr da macht und will durchgreifen auf das Ding?
Ja, das ist natürlich so ein bisschen jetzt der graue Bereich aktuell, wo nicht klar ist. Ne, wir sind im ersten Jahr, wo es überhaupt eine Steuer in Dubai gibt.
Da wird sowieso quasi keiner.
Und da kommt es einfach drauf an, erstens gibt es diese Außensteuergesetze, die viele westliche Länder haben, auch in Dubai. Theoretisch gibt es die schon. Praktisch ist die Frage, wie sie angewendet werden. Es ist ja auch so, müssen wir nicht vergessen, es gibt ja erstmal keinen Generalverdacht. Wir haben ja immer noch die hohe Umsatzfreigrenze, ne, bis 1 Million AED sind wir grundsätzlich eh steuerfrei. 1 Million AED Umsatz sind 260.000 Euro. Bis dahin wäre auch eine LLC steuerfrei, selbst wenn sie als Dubai-Firma gewertet werden würde. Hinzu kommt noch, US-LLCs sind praktisch komplett anonym. Es gibt keinen Datenaustausch, weder mit Deutschland noch mit Dubai. Das schützt uns natürlich ein bisschen. Mhm. Und selbst wenn Dubai solche Regelungen einsetzen würde, ja, was machen wir dann? Dann setzen wir halt irgendwie einen Manager in die LLC ein, außerhalb von Dubai, und behaupten halt, ja, die Geschäfte werden außerhalb von Dubai geführt. Fertig.
Ja.
Können wir auch mit sehr wenig Aufwand machen, ja.
Und dann kann man quasi aufzeigen, hey, die Geschäfte sind auswärts geführt worden und das hat auswärts funktioniert,
genau.
Und daher habe ich das Ding.
Wesentlich ist natürlich, dass man überhaupt einen Steuerwohnsitz in Dubai auslöst. Du tust das, ich tue das nicht, weil ich eh weniger als 90 Tage in Dubai bin. Ja.
Interesting.
Und vielleicht, um auf deine Frage zurückzukommen, warum macht das nicht jeder? Ja, also wie gesagt, das Ganze funktioniert offiziell halt nur dann, wenn wir wirklich einkommenssteuerfrei sind. Ja, also die Leute müssen halt durch die Welt reisen, mehr als 2-3 Standorte haben oder in einem komplett steuerfreien Land leben.
Einkommenssteuerfrei.
Das ist das eine. Das andere ist, man ist jetzt nicht von Umsatz- oder Gewinnlimits beschränkt, da gibt es keine Schwellen.
Ja.
Aber man ist natürlich dann beim Thema Mitarbeiter beschränkt. Sprich, wenn wir jetzt fest angestellte Mitarbeiter in Deutschland haben, dann löst das wiederum eine Betriebsstätte aus und die Firma wird in Deutschland steuerpflichtig. Praktisch können wir mit der LLC keine festen Mitarbeiter haben. Sprich, Großkonzerne können das natürlich nicht nutzen. Ich kann das nutzen, ich habe 10 Mitarbeiter, die sind aber alle remote, ja, die sind alle selber steuerfrei. Und deshalb kann ich das damit machen. Und jeder, der so ein ähnliches Setup mit einem Remote-Team macht, kann das auch noch über die LLC darstellen. Aber natürlich so klassische Konzernstrukturen lassen sich darüber nicht darstellen.
Du kannst ja theoretisch auch, wenn du klassische Konzernstruktur nicht, aber es gibt ja auch Tools, glaube ich, so wie zum Beispiel Deal oder so,
Deal.com,
wo man einfach, wenn man ja US-LLC hat und einen Deutschen anstellen will, aber den nicht anstellen kann, ohne eine Betriebsstätte auslösen, kann man das über Deal machen und dann zahlt man, keine Ahnung, 1500
Euro. Richtig, das geht. Das hat gewisse Kosten. Das Problem ist, das geht nur 18 Monate. Was man allerdings machen kann, sehr einfach, man kann 2 LLCs haben. Man macht das 18 Monate über die eine, 18 Monate über die andere LLC, fertig.
Okay, und dann kannst du so querspielen.
Genau. Man kann natürlich auch einfach eine, was ich, deutsche Firma gründen, wenn man deutsche Mitarbeiter haben möchte. Das ist dann eine reine Kostenstelle.
Ja.
Die rechnen halt einfach die Kosten der Mitarbeiter und andere Sachen von der LLC ab und fertig. Also man kann das schon lösen, aber halt nicht in der gleichen Firma.
Und wie hast du das denn jetzt genau gelöst?
Was genau?
Du hast gesagt, du hast 10 Leute im Team.
Ich habe 10 mehr oder minder Festangestellte. Das Schöne ist, ich habe einen Aufwand von vielleicht einer Minute im Monat, mich um die zu kümmern. Das Einzige, was ich mache, ist am Anfang oder Ende des Monats einmal die Gehälter auszusenden. Ja, es gibt keine Verträge, kein gar nichts. Die kriegen ja Geld und fertig.
Wie geht das?
Das geht, wenn man das so machen will.
Aber kannst du mir das erklären, wie funktioniert das? Also es gibt keine Verträge, okay, das ist dann Bedingung mit den Teammitgliedern, wie du das geregelt hast. Aber stellen die dir Rechnung schon?
Nee, die kriegen einfach eine Gutschrift. Ich habe ja eine US-LLC, ich habe noch nicht mal Buchhaltungspflicht. Ja, ich muss keine Buchhaltung machen oder einreichen. Sprich, ich sende ihnen einfach das Geld und fertig.
Du sendest ihnen einfach das Geld und fertig. Und wie machen die das dann?
Die sind ja selber auch steuerfrei. Die haben eben keinen festen Wohnsitz in Deutschland oder in anderen Ländern.
Die leben alle quasi dein
Leben. Ja, das ist Bedingung bei mir. Ne? Also Bedingung bei mir zu arbeiten ist keinerlei Steuerwohnsitz mehr. Ja.
Lustig. Das heißt, das ist dein quasi Lebenskonstrukt. Also das Lebenskonstrukt müssen sie leben auch mit.
Ja, die müssen mindestens 2-3 Standorte haben. Ich meine, ein Großteil davon reist nicht so viel wie ich. Die sollen ja auch arbeiten. Ne?
Ja.
Aber die, was weiß ich, reisen alle 1-2 Monate weiter. Ja.
Okay. Wenn du sagst, also es ist ultra interessant, es ist wirklich lustig vom Konstrukt her. Das heißt, US-LLC, super praktisch, die haben auch alle US-LLC?
Teilweise haben sie das, weil sie teilweise auch noch Nebenprojekte haben, aber theoretisch brauchen sie es nicht, weil sie einfach ja eine Gutschrift von mir bekommen.
Ach, die kriegen das, die haben einfach das Konto, da wird es hinüberwiesen und fertig ist die Sache. Die haben Privatkonto,
kriegen es überwiesen, fertig. Ja.
Verrückt. Verrückt. Wie viel kostet euer US-LLC im Jahr?
Wir bieten das an für $1,400 im Jahr, also auch praktisch
$1,400.
Nichts.
Ich meine, in Dubai kostet ja viermal im Jahr 5 bis 10.000 Euro.
Die tatsächlichen Kosten sind noch niedriger natürlich, das ist eben unser Business und wir bieten halt eine Komplettbetreuung zu allen Fragen. Also jeder, der irgendwie eine Frage zu dem Setup oder der LLC hat, kriegt die 1.400 dann auch 24/7 das ganze Jahr beantwortet. Ja.
Krass. Das ist ja geisteskrank günstig. Was ist das Incentive von USA, dass die das machen?
Ja, es gibt zwei. Einerseits gibt es Gebühren, nicht viel, okay, ja, ein paar hundert Dollar sind das,
ja,
die in diesen 1400 schon drin sind.
Ja.
Aber das summiert sich natürlich, weil die auf Masse gehen.
Ja.
Und das andere ist eher geopolitisch. Ne? Es geht einfach darum, den Dollar zu stützen. Zum Beispiel so, dass die USA auch eben diesen automatischen Informationsaustausch, der mit fast allen Ländern auf der Welt gilt, nicht unterschrieben hat. Ja, das heißt, US-Geschäftskonten werden nicht ausgetauscht. Und deswegen sind quasi die ganzen Karibikstaaten pleite gegangen und Billionen an Dollar sind in die USA geflossen. Und die haben quasi den Dollar aufgewertet. Das ist einer der Hauptgründe dahinter. Ja.
Wenn man US-LLC hat, kann man dann trotzdem Euro-Konten haben? Oder geht
man kann Euro-Konten haben. Man kann viele dieser typischen auch Neobanken nutzen, Wise, Revolut, kann man problemlos nutzen. Hat dann auch IBAN-Konten und ähnliches.
Ja. Und wo stort man dann sein Geld?
Ja, man kann das natürlich auf seinem Geschäftskonto lassen, aber der große Vorteil ist ja, wir sind eine Personengesellschaft. Ja. Das heißt, wir können von heute auf morgen ohne irgendwelche komplizierten Formulare einfach unser Geld ausschütten auf unser Privatkonto. Ja. Ich zahle mir alle paar Tage ein paar Tausend als Gehalt aus, auf mein deutsches Konto oder auf mein Dubai-Konto oder auf was immer für ein Konto und lege es dann an. Ja.
Wie viele Konten hast du in verschiedenen Ländern?
Ich habe über 30 Konten.
Du hast über 30 Konten.
Aber davon nutzen tue ich vielleicht 3. Ja.
Okay, aber du hast über 30 verschiedene Länderkonten.
Berufsbedingt, ne, weil ich einfach mal gewisse Konten aufmache, um sie auszuprobieren.
Ja. Was wir zum Beispiel gemerkt haben, als wir Geld von Dubai nach Österreich, also wir haben ja Konten von früher in Österreich gehabt, und wenn wir da Geld hintransferiert haben, die Bank hat das nicht so gefallen. Die hat das nicht so gefeiert. Was sind so für Kontenkonstrukte, die, weil Konten aufmachen, zum Beispiel ein Österreicher Konto aufmachen, ist ja auch nicht so einfach, wenn du sagst, du bist in Dubai steuerpflichtig. Mhm. Wenn du, mittlerweile ist ja echte Steuerpflicht, aber damals war es Zero-Steuer, aber das war ja nicht so einfach. Wie macht man Konten auf und welche Konten sind gut, in welchen Ländern? Weil zum Beispiel ein Freund von mir, der sagt auch immer, der will nicht sein ganzes Geld in Dubai haben. Kann ich irgendwo nachvollziehen? Wir haben halt sehr viel in Dubai Immobilien investiert, daher bin ich fein damit, es ist Immobilien. Aber am Konto selber würde jetzt auch nicht super viel Geld stapeln wollen in Dubai.
Ja, Dubai hat so ein bisschen das Problem gehabt, dass sie halt auf der schwarzen Geldwäscheliste waren.
Ja.
Da sind sie mittlerweile runter von, aber dennoch gibt es natürlich noch gewisse Einschränkungen. Also ich konnte früher gar kein Geld direkt nach Dubai senden. Ich musste immer über irgendwelche Money Transfer Services als Zwischenstation gehen. Ja. Das geht dann auch ganz gut.
Ja.
Ganz grundsätzlich, sag ich mal, führt es das so ein bisschen zum Thema eben Wohnsitz, den man dann für die Banken verwendet. Ja. Also auch die Leute, die überhaupt keinen Steuerwohnsitz haben, weil sie die ganze Zeit reisen wie ich, müssen sich über die Zeit, über kurz oder lang, irgendwie eine Art Scheinwohnsitz, nenne ich das, suchen oder Compliance-Wohnsitz. Also irgendwo, wo sie Verbrauchsrechnung, Steuernummer, Aufenthaltsgenehmigung und ähnliches haben, damit sie halt nicht von der modernen Welt ausgeschlossen werden. Ja. Ja. Klar, wenn man dauerhaft in einem Land lebt, wie Dubai, dann wird man das E oder E haben, wird eine Wohnung haben, wird eine Steuernummer haben. Aber selbst dann kann es Sinn machen, sich eventuell ein alternatives Setup zu holen. Ja, ich habe zum Beispiel Adressen, die ich bei Banken angeben kann in 5 verschiedenen Ländern. Und je nachdem,
wie
es reguliert werden soll, je nachdem, was ich genau machen möchte, kann ich halt die eine oder die andere Adresse angeben und mir dafür das Konto holen.
Aber wie geht das?
Gewisse Banken zum Beispiel nehmen dich nur, wenn du einen EU-Wohnsitz hast.
Ja.
Ja, und dann nehme ich halt irgendeine Adresse aus der EU.
Aber was für Adresse hast du in der EU?
Deutschland einfach, ja.
Aber da bist du nicht gemeldet.
Ja, bin ich nicht gemeldet, aber ich kann so tun, als ob ich dort gemeldet wäre. Weil und die Banken fragen ja nicht nach der Meldung. Die Banken fragen in der Regel.
Das heißt, du gibst einfach die Adresse von deinen Eltern an und fertig ist die
Geschichte. Genau. Und das kann eben keine Steuerpflicht auslösen, ja. Also das, was du passiv irgendwo angibst bei Banken, das kann dir eigentlich nie bei keinem Land zu irgendeiner Steuerpflicht führen. Ja.
Ah, interesting. Das heißt, du musst bei Banken eigentlich gar nicht wirklich den echten Wohnsitz angeben, sondern du musst eine Adresse haben, wo du ihn kennst, der
dort hinkommt. Ich meine, die Konten dort habe ich quasi schon seit 10 Jahren noch Vorabmeldung.
Ja.
Die habe ich nie geändert.
Ja.
Einfach umgeschrieben.
Ja.
Bei einer Adressänderung zum Beispiel meiner Eltern. Und da nutze ich halt gewisse Services weiter. Ja, zum Beispiel irgendwie Kreditkarte, American Express läuft aktuell immer noch auf Deutschland.
Aber dann musst du das Geld hintransferieren.
Ja, das kann ich ja ganz einfach machen, weil die Besteuerung richtet sich ja nie nach dem Land des Kontos. Ja, also wenn ich jetzt Geld auf ein deutsches Konto schicke, heißt das ja nicht, dass das in Deutschland besteuert wird.
Aber die scheißen sich ja an, wenn du Geld von Dubai schickst. Das heißt, du schickst eher das Geld von...
Ich habe ja kein Geld in Dubai, weil ich, wie gesagt, amerikanische Firmen nutze und das Geld kommt in der Regel aus den USA oder von...
von einem US-Konto direkt auch auf ein deutsches Konto.
Genau, zum Beispiel.
Dann wird es dort bei der Amex abgebucht und du sammelst damit quasi die Meilen und das Ganze.
Zum Beispiel, genau. Also ich habe einerseits dieses Setup, bei mir läuft dann sehr, sehr vieles über PayPal. Viele haben ja Probleme mit PayPal, aber ich habe eine ganz gute Beziehung zu PayPal und einen Großteil meines Geldes verdiene ich über diesen PayPal-Account, der direkt mit dem deutschen Konto verknüpft ist. Und dann habe ich noch, natürlich noch andere Firmen und andere Konten, aber so ungefähr kann man sich das vorstellen, ja, dass eben das Geld eben liegt auch nicht in Deutschland. Ne? Also bei mir ist es in der Regel so, ich habe nie Geld, was irgendwie rumliegt. In der Regel wird das entweder am Ende des Monats abgebucht durch meine recht hohen Lebenskosten oder es wird halt direkt weiter investiert.
Wie hohe Lebenskosten hast du?
Oh, das will ich hier gar nicht erzählen. Das kann schon mal 50.000 im Monat sein. Ne?
50.000 Euro, okay. Ja. Und wie viele, weil du gesagt hast, mehrere Wohnsitze, hast du mehrere Wohnsitze oder hast du keinen Wohnsitz oder wie lebst du?
Naja, rein technisch habe ich noch nie in den letzten 10 Jahren einen Steuerwohnsitz ausgelöst. Ja, also ich war nie mehr als ein halbes Jahr irgendwo.
Ja.
Hatte nie wirklich eine Wohnung. Hier in Dubai haben wir eine Wohnung, die läuft auf meine Freundin, weil ich hier halt vermeiden will, selbst wenn es offiziell noch einkommenssteuerfrei ist, in irgendeine Art von Pflicht zu rutschen.
Ja.
Und dementsprechend habe ich aber mehrere Aufenthaltsgenehmigungen. Ja, also ich habe quasi eben das Recht, in einem Land zu leben, permanenter Wohnsitz, aber ich muss halt dort nicht sein. Das habe ich zum Beispiel in Paraguay, in Panama, hier in Dubai jetzt mit einem Golden Visa, genau.
Mhm, okay. Jetzt noch einmal zurück zum Beispiel für uns. Wir haben jetzt Dubai-Konten, ich habe ein Österreich-Konto noch. Ansonsten, ich meine, ich will nicht viel, nicht, ich tue immer alles weg, aber wo könnte man zum Beispiel Geld, ein Konto aufmachen, wo du sagst, weil du kennst dich ja wahrscheinlich auch aus, welche Konten, in welchen Ländern, wo ist Geld, wie sicher. In welchen Ländern würdest du sagen, in Europa oder wo würdest du generell sagen, könnte man gut Konten aufmachen, die auch sicher sind, die da jetzt vielleicht nicht gesperrt werden, wo dir keiner Geld wegnimmt?
Ja, das kommt natürlich auch immer so ein bisschen drauf an, was man hat. Ne? Das heißt, klar, man kann nach Schweiz, Liechtenstein oder was ich, Kanalinsel gehen, da hat man sehr guten Schutz, aber die Banken werden dich nicht nehmen, wenn du mindestens 6-stellige Beiträge einzahlst und noch liegen lässt. Ja?
6-stellige
Beiträge? Halt, was weiß ich, oder ich weiß, in Liechtenstein brauchst du 50.000 oder so.
Aber
das kommt natürlich auch auf deinen Wohnsitz an. Also beim EU-Wohnsitz 50.000, bei Dubai-Wohnsitz wahrscheinlich 500.000, sonst kriegst du da kein Konto. Ja.
Okay, das heißt, du musst da viel Geld
ist immer relativ. Aber was du natürlich auch bei Dubai-Wohnsitz machen kannst, ist, du kannst dir eben so eine Proforma-Adresse irgendwie in der EU besorgen und das dann darauf laufen lassen. Ja. Das ist auch meine Empfehlung. Ganz grundsätzlich, man sollte eine Adresse irgendwie in der EU haben und eine außerhalb, weil man dann einfach auch, sag ich mal, gewisse regulatorische Sachen besser nutzen kann. Man hat ja zum Beispiel bei Kryptowährungen eine sehr scharfe Regulierung, die kommt in der Europäischen Union. Das heißt, jeder, der vielleicht in Deutschland lebt, weil er dort steuerfrei ist, immer noch auf Krypto nach einem Jahr Haltefrist, der sollte trotzdem schauen, dass er sich irgendwie eine Scheinadresse außerhalb von Deutschland organisiert, dass er nicht unter diese scharfe Regulierung fällt. Ja.
Das heißt, eine Scheinadresse wäre dann beispielsweise die Adresse von den Eltern oder was wären Scheinadressen?
Nee, man muss das in der Regel nachweisen. Ja, mit den Banken braucht man in der Regel Verbrauchsrechnung oder Mietvertrag oder ähnliches und eine Steuernummer aus dem gleichen Land. Ja, beliebt zum Beispiel ist Spanien. Spanien ist ein Land, was dich nicht steuerpflichtig macht, nur weil du dort eine Wohnung hast. Also ideal.
Viele Spanien mieten sich dann macht dich nicht steuerpflichtig, obwohl du eine Wohnung hast?
Genau. Es sind so relativ viele Länder. Selbst in Europa, ein Großteil der europäischen Länder hat eben nicht dieses Konzept des Lebensmittelpunktes wie Deutschland und Österreich. dass du sofort steuerpflichtig wirst, wenn du eine verfügbare Wohnung hast.
Krass.
Du kannst in Spanien, Italien, Griechenland, Irland, Zypern, Malta und so weiter, kannst du dauerhaft eine Wohnung mieten oder auch besitzen und löst eben keine Steuerpflicht aus.
Ja. Schweiz ist aber auch so, oder?
Schweiz ist ähnlich wie Deutschland, ja.
Krass, das heißt in Spanien, Mallorca, Marbella, wo auch immer, kannst du einen Wohnsitz haben, du kannst sogar Immobilieneigentum haben.
Man kann problemlos eine Finca in Mallorca besitzen, dort bis zu einem halben Jahr leben, die Adresse nutzen, die Steuernummer, die man dort eh in der Regel hat, die sogenannte NIE-Nummer,
kann man dann einfach nutzen.
Das löst keine Steuerpflicht aus.
Ja. Das ist ja verrückt.
Und das kann man in vielen anderen Ländern machen.
Wie lange darf man dann dort sein, zum Beispiel in Spanien?
Kann man zum Beispiel auch in den USA machen, ja. Also ich habe zum Beispiel auch ein gewisses Kreditkartenset in den USA laufen, habe dort eine Adresse, aus dem Grund, weil mein Bruder dort lebt, habe eine Steuernummer, habe alles, werde aber eben nicht in den USA steuerpflichtig. Ja.
Und wie lange kannst du dort dann aufenthalten?
Das kommt auf die Länder an. In Spanien sehr interessant. In Spanien geht das rein nach dem Kalenderjahr, also 6 Monate im Kalenderjahr. Das heißt aber technisch, ich könnte ein Jahr am Stück dort leben. Ja, von Anfang Juli bis Silvester, Silvester bis Anfang Juni, habe ich nur 6 Monate jeweils im Kalender.
Krass, das ist ja verrückt, bitte. Du kannst in Spanien so lange leben. Ist Italien da ähnlich, oder?
Italien hat meines Wissens eine Regel wie in Deutschland, da geht es rollieren. Also es geht quasi immer um 183 in den letzten 365 Tagen, aber ja, auch bis zu 6 Monaten.
Aber du kannst dort genauso langfristig mieten oder Eigentum haben und löst damit keinerlei Steuern aus.
Genau.
Krass.
Also ich meine, jedes Land der Welt hat seine eigenen Regeln zur Steueransässigkeit. Das muss man hier halt stark betonen. Es gibt sogar Länder, recht beliebte Länder bei unseren Kunden, wo man teilweise gar nicht steuerpflichtig wird, selbst wenn man mehr als ein halbes Jahr lebt. Zum Beispiel Mexiko oder Argentinien, ja.
Aber Mexiko wird man gar nicht. Genau. Brasilien ist auch so?
Nee, Argentinien.
Argentinien. Ja. Da löst du keine Steuerpflicht aus, obwohl du das ganze Jahr dort lebst?
Ja, es wird halt an anderen Kriterien festgemacht. Sprich, zum Beispiel habe ich einen mexikanischen Kunden, dann werde ich relativ schnell steuerpflichtig. Habe ich die aber nicht, habe ich meine Kunden außerhalb des Landes, löse das mit der Wohnung richtig, werde ich eigentlich nie steuerpflichtig in Mexiko. Ja.
Krass, da ist halt die Zeitzone scheiße für europäisches Business.
Ja.
Okay, interessant. Das ist so verrückt, was es alles gibt. Und dieses ganze Wissen, ich meine, erstens mal, du bist ja geiles wandelndes Lexikon, das ist ja verrückt, aber das ist natürlich... Ich meine, dieses ganze Querwissen, wodurch hast du das gesammelt? Da gibt es ja nicht ein Buch, was man dementsprechend liest, sondern das ist wahrscheinlich...
Ja, das ist natürlich viel Erfahrungswissen. Ich mache das jetzt auch schon seit fast 10 Jahren. Und natürlich ist es schon relativ viel Lektüre.
Ja.
Ja, auch weil sich die Dinge natürlich ständig ändern. Ja, also es gibt schon von den großen Steuerkanzleien, was weiß ich, Deloitte oder PricewaterhouseCoopers und so weiter, gibt es jährlich irgendwelche Lexika sozusagen mit tausenden von Seiten für die entsprechende Steuer, Umsatzsteuer, Einkommensteuer, Körperschaftsteuer.
Ja.
Die musst dann hin und wieder mal durcharbeiten und in der Lage sein, dir das Ganze zu merken. Ja,
ja, krass.
Sonst, ich meine, ein Großteil der Informationen sind im Internet erhältlich, sogar relativ leicht erhältlich. Einmal googeln, hast nach einer Sekunde die Information. Und ich kann mir natürlich auch nicht alles merken.
Es ist halt trotzdem sehr vernetzt.
Aber ich kann es halt leicht herausfinden.
Ja. Es ist halt sehr vernetztes Wissen, was du hast. Theoretisch kann man das alles finden, stimmt. Aber es ist so vernetztes Wissen und es sind schon viele Zusammenhänge da in dem Konstrukt.
Ja, ich meine, einen Großteil der Zusammenhänge habe ich auch erst mit der Zeit gelernt. Zum Beispiel diese ganzen Doppelbesteuerungsabkommen, wie das wirklich funktioniert, können dir selbst die meisten Steuerberater nicht sagen. Ja? Also ein Großteil der Steuerberater macht auch Fehler, relativ offensichtliche Fehler, wenn es um internationales Steuerrecht geht, weil sie einfach keine Ahnung davon haben.
Ja, ja.
Das auch keinerlei Teil ihrer Ausbildung ist. Ja,
ja, und auch nicht in ihrem Business-Alltag. Also ich meine, zum Beispiel wir bei einem Steuerberater, mit dem wir, als wir aus Österreich ausgewandert sind, mit dem wir gearbeitet haben, sehr cooler Dude, aber ich glaube, wir waren wahrscheinlich der zweite Fall oder der erste Fall, der halt eine Auswanderungsthematik war bei ihm. Er hat sich logischerweise da tiefgehend nicht auskannt. Bei uns war halt, das war halt keine, also da war so kleine Firma, da hat es nichts gegeben, wo irgendwas relevant war. Aber trotzdem ist halt so ein klassischer Steuerberater, hat halt keinerlei Anhaltspunkte oder Kontaktpunkte da.
Ja, was wir ja machen, ist so ein bisschen, ne, also ich bemühe immer die Analogie zum Family Office. Wir sind quasi Family Office für kleinere Unternehmer und Selbstständige, die sich kein Family Office leisten können. Ja, also wir machen alle diese ganzen Themen, längst nicht nur Steuer oder Auswandern, sondern alle möglichen anderen Themen drumherum ebenfalls. Ja.
Interesting. Jetzt noch einmal zurück auf das Thema Konten. Konten kann man problemlos machen in verschiedenen Ländern, hast du jetzt gesagt. Und man kann abhängig vom Budget, Schweiz muss man halt ein bisschen Geld hinlegen, 500, 300.000 oder was auch immer, Liechtenstein genauso. Das sind dann sehr safe Konten, oder?
Ja, genau. Es kommt natürlich immer darauf an, was wir als safe empfinden. Viele Leute wollen auch ein gewisses Bankgeheimnis, was halt weitestgehend ausgehöhlt ist mittlerweile, aber auch da gibt es noch Möglichkeiten. Dann kommt es auch darauf an, bin ich bereit, dahin zu fliegen und vor Ort das aufzumachen, will ich alles remote machen. Also was wir zum Beispiel sehr erfolgreich seit Jahren anbieten, ist so ein Konto in Georgien. Das ist jetzt nicht unbedingt das allersicherste Land, aber gar nicht so schlecht.
Georgien?
Und das kann jeder halt komplett remote, indem er einmal zum Notar geht, aufmachen. Okay. Hat dann ein Euro-Konto, kriegt relativ gut Zinsen, bis zu 10%. Die Währung ist gerade in den letzten paar Jahren sehr, sehr stark gewesen, stärker als der Euro und Dollar. Und hat dann da relativ sicher sein Geld liegen. Bis vor kurzem gab es auch keinen Datenaustausch. Also das sind dann zum Beispiel Möglichkeiten auch, die wir anbieten. Ja.
Krass, Georgien, das hätte ich jetzt 0,0 im Schirm gehabt. Das hat auch eine eigene Währung.
Das hat eine eigene Währung, den Lari.
Das heißt, du hast den Change, du musst die Change-Kurs zahlen dann.
Nee, du hast Multiwährungskonten. Das heißt, du kannst dann Euro oder Dollar oder Pfund oder Lari oder was auch immer dort haben. Ja.
Okay, spannend. Mhm. Und damit haben wir sicheres Geld.
Mehr oder weniger sicher. Das heißt sicher, ja. Also ganz grundsätzlich sage ich Leuten, wenn du dein Geld sicher haben willst, dann tust du nicht aufs Bankkonto drauf.
Ja.
Also ich bin großer Fan davon, das Geld dann lieber anderweitig zu investieren. Oder statt Bankkonten zum Beispiel einfach auf Depots zu setzen. Ja. Also man kann zum Beispiel einfach sein Geld dann auf ein Brokerkonto überweisen und das gar nicht mal in Aktien oder so investieren und einfach dort liegen lassen. Oder zumindest Staatsanleihen von sicheren Ländern kaufen, ist in meinen Augen deutlich sicherer, als es auf dem Bankkonto zu haben.
Ja. Jetzt noch einmal Frage zu Ländern und Steuern. Wir haben jetzt gesagt, ich verstehe das, US LLC, geht das auch zum Beispiel, wie ist die Steuersituation in asiatischen Ländern? Thailand, Bali, keine Ahnung, diese Länder.
Ja, auch sehr viele interessante Möglichkeiten dabei. Gerade Thailand ist ideal, wissen viele nicht, aber Thailand ist eine Steueroase. Man zahlt grundsätzlich auf Auslandseinkommen keine Steuern in Thailand. Bis vor kurzem eigentlich nie. Letztes Jahr gab es eine Änderung. Jetzt zahlt man ähnlich wie in diesen Ländern, die ich genannt habe, Malta und Irland und so, quasi Steuern auf das, was man vor Ort nutzt, was man sich ins Land holt. Aber alles, was im Ausland bleibt, ist weiterhin steuerfrei. Das ist Thailand.
Die Einkommenssteuer.
Auch zum Beispiel die Einkommenssteuer, ja.
Und Firma macht man sowieso nie in Thailand.
Die Firma macht man in der Regel anders. Ne? Das ist Firma eben das Konzept, dass wir möglichst unsere Firma in einem anderen Land haben, als wo wir leben.
Ja.
Es gibt gewisse Länder natürlich, wo das anders ist oder wo wir einfach die Firma brauchen, um zum Beispiel den Wohnsitz zu bekommen, wie hier in Dubai. Aber selbst dann können wir natürlich eine zusätzliche Firma woanders haben.
Ja. Okay, das heißt, in Thailand hast du quasi auch keine Einkommensteuer.
Genau, Bali Thailand genauso. Ist sehr beliebt deswegen. Indonesien zum Beispiel offiziell, da kommen wir wieder so ein bisschen in die Sache rein, offiziell haben sie eine hohe Steuer auf Selteinkommen. Inoffiziell kümmert sich da niemand drum. Ja, wir haben auch über 100 Kunden, die irgendwie in Bali mit ihrer LLC sitzen. Weil es einfach große Drittweltländer sind, die noch nicht mal schaffen, ihre eigenen Restaurants zu besteuern.
Sagen wir so, ja. Okay, ja. Jetzt sehen wir die Sachen durch. Jetzt bist du natürlich auch viel mit Mandanten und arbeitest mit Leuten. Was sind Länder, die neben Dubai noch sehr sicher sind, würdest du sagen? Wo jetzt Steuer natürlich eine relevante Komponente, aber Sicherheit vielleicht auch eine relevante Komponente. Gerade für Leute, die ein bisschen vermögender sind. Ich meine, zum Beispiel in Dubai ist jetzt muss man sich die irgendwie unwohl fühlen. Das gibt's einfach nicht. Ja, Deutschland, Österreich mittlerweile schon sehr anders, würde ich sagen. Was für Länder gibt es da noch, die sicher sind, wo man gut hinwandern
kann? Ja, das sind in der Regel dann die europäischen Zwergstaaten. Monaco habe ich ja schon gesagt. Monaco hat eben auch so ein bisschen dieses Sicherheitsversprechen, was wir grundsätzlich auch halten. Oder andere Zwergstaaten wie irgendwie Andorra oder Liechtenstein oder so. Ja.
Der ist aber gleich, Liechtenstein, auch spannend, stimmt. Der ist aber gleich, weil zum Beispiel Monaco ist ja gleich Frankreich, Südfrankreich nehmen. Und Südfrankreich, was ich gehört habe, alter Freund von mir, der hat gesagt, die haben da Villa gehabt und die haben die für, ich weiß nicht, 2 Jahre gehabt, 3 Jahre und die sind 5-mal einbrochen worden.
Ja, das stimmt, aber es ist halt nicht Monaco. Monaco hat schon Grenzschutz und die geben sehr stark darauf Acht, wer da reinkommt und rauskommt. Das ist ja auch alles komplett überwacht, ähnlich wie hier in Dubai.
Okay.
Also wenn man wirklich sich auf monegassischem Staatsgebiet aufhält, klar, wenn man dann lieber, und das machen natürlich viele, wenn nebenan nach Italien oder Frankreich fährt, dann kann natürlich schnell was passieren.
Okay, das heißt, Monaco selbst sehr sicher, Umland, so wie ich es gehört habe.
Genau. Sonst, klar, was weiß ich, die Kanalinseln sind zum Beispiel sehr interessant, Jersey, Guernsey, Isle of Man, auch
was
alle noch recht
was
sicher.
Was für Inseln?
Kanalinseln, die englischen Inseln im Ärmelkanal.
Ah, da oben, aber das ist ja scheiß Wetter, oder?
Ja, das ist nicht das idealste Wetter.
Ja. Wetter
sonst,
ist schon.
Ich meine, selbst so Länder wie, was weiß ich, Georgien tatsächlich oder Zypern sind relativ sicher. Also ich würde sagen,
Georgien, wirklich?
Heutzutage als Westeuropa. Ja, dass die Russen da einfallen, ist auch sehr unwahrscheinlich. Und tatsächlich so von der allgemeinen Kriminalität her sind sie sicher. Ja, das Ironische ist, oft in Deutschland, ja, die bösen Verbrecher, Einbrecher, das sind meistens Georgier. Hm. Die brechen ja im Westen ein und nicht in Georgien.
Ja, krass, Georgien ist gutes Land, okay. Und Georgien ist sicher, sagst du, weil das ist ja neben Aserbaidschan, ich bin da gerade auf Google Maps parallel.
Türkei. Ja, ich habe sehr viel Beziehung zu Georgien, weil es meine Hauptinvestments dort ist und ich regelmäßig dort bin und auch
dein
so
Haupt
ein bisschen
was?
Meine Hauptinvestments. Ja.
Die machst du in Georgien?
Genau.
Was investierst du dort?
Ich bin seit mittlerweile 8 Jahren Besitzer einer Walnussplantage, also quasi die größte Plantage im ganzen Land mittlerweile.
Echt?
Zusammen mit einem deutschen Geschäftspartner, genau.
Wirklich? Wie kommt man auf die Idee?
Haben wir über 300 Hektar Land, wo wir eben Walnüsse anbauen.
Das heißt, wenn du Hunger auf Nüsse hast und ich esse gern Nüsse, dann...
Kann ich dir einen Sack schicken, ja.
Dann bin ich auf jeden Fall guter Kunde, okay.
Genau, und deswegen habe ich sehr viel Bezug zu dem Land.
Wie bist du darauf gekommen?
Das kam letztlich durch einen Freund, mittlerweile sehr guten Freund und Geschäftspartner, den ich damals beraten habe. Den habe ich erst, der ist quasi Derivate-Trader, seit er 14 ist. Den habe ich erst nach Malta verfrachtet. Malta hat dem mal nicht so gut gefallen. Und dann ist er nach einem Jahr nach Georgien gegangen und hat mir nach ein paar Monaten mal eben dieses Projekt gepitcht. Er wollte so einen Teil seines Trading-Geldes mal anderweitig anlegen. Und dann haben wir zusammen mit einem georgischen Geschäftspartner dieses Projekt gestartet vor 8 Jahren. Ja.
Krass. Und wie viel Geld hast du da reingelegt nach Georgien?
Naja, ich habe, was weiß ich, 500.000 sicherlich damals reingelegt oder nachgeschossen seitdem. Aber das Projekt ist schon deutlich mehr wert, sage ich mal so.
Ja. Ja, cool, spannend. Das heißt, das ist am Grund einfach gekauft, dort Walnüsse angesetzt oder ich weiß gar nicht, wie Walnüsse bauen, wahrscheinlich Bäumen oder
das
wie
sind wachsen? Halt Bäume, die wachsen müssen. Deswegen habe ich quasi auch noch keine Rendite bekommen, weil die Walnüsse erstmal irgendwie 8 bis 10 Jahre wachsen müssen, bis sie volle Produktion bieten.
Ja.
Dann aber ist es eben doch ein sehr ertragreiches Investment. Ja.
Krass, super interessant.
Und nach dem gleichen Muster sind auch halt viele meiner weiteren Projekte weltweit verteilt. Ja, ich habe vor allem eben Unternehmensanteile in Unternehmen, die mir einen gewissen Cashflow bieten. Ja.
Zum Beispiel?
Ich habe zum Beispiel ein Bergwerk im Schwarzwald.
Ein Bergwerk im Schwarzwald?
Genau, oder okay. Ich habe mein eigenes Weingut in Argentinien.
Aber zuerst einmal zum Bergwerk. Mhm. Was wird dort gemacht? Die hauen Stein, also die hauen was raus und holen Stein raus und verkaufen den Stein?
Ich bin mehr einer von mehreren Gesellschaftern einer Firma, die quasi ein altes Bergwerk im Schwarzwald reaktiviert hat. Das Rohstoff ist Flussspat, ist sehr wichtig für die Energiewende. Quasi jede Batterie, jede Solarzelle braucht Flussspat, Flusssäure, was daraus gewonnen wird. Und Deutschland hat tatsächlich die größten Vorkommen in Europa. Das wurde schon mal gefördert vor 30 Jahren, dann wurde es einfach unattraktiv. Ja, hat keinerlei Gewinn mehr gemacht, weil Billigkonkurrenz Russland, China und so weiter. Aber jetzt mit den ganzen geopolitischen Verwerfungen, auch neuen Fördertechniken, neuen Technologien, ist es wieder sehr lukrativ geworden, quasi dieses Bergwerk aufzuwerten. Und das passiert gerade. Ja.
Okay, interesting. Und ihr seid da quasi als gemeinsamer Konstrukt reingegangen, habt es aktiviert?
Genau, ich bin mit ein paar Geschäftspartnern, haben wir einfach eine Firma in Liechtenstein ist das, als Holding, die in verschiedene Bergbauprojekte in der Welt investiert. Und das ist eines der Hauptprojekte, genau.
Interesting, okay.
Das sind dann Experten vor Ort, Geologen in der Regel, die dann Projekte identifizieren, die ein hohes Potenzial haben. Und dann versuchen eben, das zu machen. Ja.
Spannend. Firma in Liechtenstein, hast du jetzt gesagt. Was ist Liechtenstein für Steuerkonstrukt? Gibt's da?
Na, Liechtenstein ist jetzt ein relativ gutes Investmentvehikel, weil es nicht diese Quellensteuer gibt. Na, in Deutschland, wenn du dir eine Dividende ausschüttest, 25%. In Liechtenstein eben 0%. Das heißt, wenn Investoren irgendwo investieren wollen, dann wollen sie natürlich möglichst was haben, was steueroptimiert ist. Und dafür ist Liechtenstein halt die beste Adresse im deutschsprachigen Raum.
Kannst du Quellensteuer jetzt nochmal genau erklären?
Quellensteuer heißt, wenn eine Dividende, ein Gewinn, das Land verlässt, dann muss eine Steuer einbehalten werden.
Ja.
Die in der Regel die Firma einbehält und an den Staat zahlt. Im Auftrag sozusagen der Gesellschaft. Ja.
Das heißt, in Deutschland beispielsweise, wenn man jetzt die Firma macht einen Gewinn von, keine Ahnung, zahlt 25% oder was auch immer die Körperschaftssteuer in Deutschland ist und die wird dann ausgeschüttet. Bei der Ausschüttung kommt noch einmal eine Steuer.
Genau.
Und egal, wo die hinkommt.
Und das kann optimiert werden durch ein Doppelbesteuerungsabkommen. Ne, privat, wenn wir jetzt im richtigen Land sitzen, zum Beispiel Zypern, dann kann das Doppelbesteuerungsabkommen uns 10% ersparen.
Okay.
Wenn wir das in der Firma drin haben, dann können wir es sogar auf Null bringen. Das hatte ich ja eben erwähnt. Also wenn wir quasi über eine Holding dann in diese deutsche Firma investieren.
Ja.
In Österreich ist es mehr oder minder das Gleiche. Dort haben wir auch die Quellensteuer in ähnlicher Höhe.
Okay.
Besonders perfide ist die Schweiz. Ja, die Schweiz ist gar nicht mal so schlecht steuerlich. Man zahlt in zum Beispiel Zug oder anderen Kantonen nur so um die 11% Körperschaftssteuer, was viele aber nicht auf den Schirm haben, ist, man zahlt dann nochmal zusätzlich 35% Quellensteuer.
35% Quellensteuer?
Ja, und die Schweiz argumentiert das so, ja, die Schweiz ist immer ein besonders sicherer Standort und deswegen nehmen wir uns das Geld von euch. Ja.
Das heißt, wenn ich jetzt eine Firma besitze, wenn ich eine Schweizer Firma besitze, wenn eine deutsche Firma eine Schweizer Firma besitzt, die zahlt 11% Steuern und die hat dann eine Ausschüttung, Haben Sie von der Ausschüttung nochmal 35%? Nehmen Sie Quellensteuer?
Im Fall von Deutschland gibt es dann eben ein Abkommen, Doppelbesteuerungsabkommen okay. mit der Schweiz, die quasi die 35% komplett auf null reduziert.
Okay.
Aber würden wir zum Beispiel in, was weiß ich, Dubai hocken? Weißt du, es gibt ein Doppelbesteuerungsabkommen mit der Schweiz, aber würden wir in einem Land hocken ohne Doppelbesteuerungsabkommen, würden wir 35% zahlen.
Ja. Okay. Und in Liechtenstein ist wie viel Steuer?
Da ist eben nur 0% Quellensteuer, die Körperschaftsteuer ist bei 12,5%. Okay. Also ähnlich wie in Zypern, ja.
Okay. 12,5%. Und Liechtenstein ist
halt. Aber wie gesagt, das ist ja nur eine Holding. Ne? Das ist ja. quasi eine Firma, die Geld hat und das in Tochtergesellschaften in anderen Ländern investiert. Liechtenstein hat eben auch ein Abkommen mit Deutschland. Ja, das heißt grundsätzlich, diese 25% fallen komplett weg, wenn sie in die Liechtenstein-Firma fließen. Und von dort können sie dann steuerfrei an die Investoren fließen.
Ah, okay. Das heißt, das ist eigentlich ein komplett steuerfreier Konstrukt für eigentlich alle.
Als Beteiligungsgesellschaft, genau.
Als Beteiligungsgesellschaft ist ein komplett steuerfreier
genau.
Konstrukt.
Genau, als Beteiligungsgesellschaft ist Liechtenstein immer noch eine super Option. Jetzt so für operative Firmen ist es nicht schlecht, aber...
Ja, auch nicht.
Auch nicht. Ja,
genau. Ja. Okay, interessant. Das heißt, für Beteiligungs... Das heißt, aber würdest du die dann privat... Besitzt du die dann privat?
Die Anteile an der Liechtenstein-Gesellschaft halte ich privat. Also okay. Ich halte einen Großteil meiner Investments privat. Erstens, weil ich sage ich mal, eine sehr gute private steuerliche Situation habe. Zweitens auch natürlich, weil das einfach deutlich weniger Aufwand ist.
Ja.
Man muss halt auch einfach bedenken, klar, man kann vieles optimieren, auch wenn man noch in Deutschland lebt, über solche Holdings und Stiftungen, Genossenschaften und so weiter. Aber es ist ein massiver bürokratischer Aufwand, wenn man Körperschaften ineinander verschachtelt.
Ja. Mein Vater hat da Stiftung in Liechtenstein. Und es ist schon Hustle mit solchen Sachen verbunden. Ja, okay. Very interesting. Jetzt aber noch einmal auf die politische Sicherheitssituation auch. Georgien, hast du jetzt gesagt, ist noch was Gutes. Was gibt es noch für Möglichkeiten?
Naja, in welcher Hinsicht?
Wo es politisch sicher ist und man gut leben kann, wenn man auswandern möchte.
Ja, die Frage ist immer... was für eine Sicherheit ist. Ja, zum Beispiel Georgien hat auch aktuell relativ hohe politische Verwerfungen. Man weiß nicht, in welche Richtung es geht. Ja, geht es Richtung irgendwie EU, geht es Richtung Russlandfreundlichkeit und so weiter. Es sind natürlich gewisse Unsicherheiten da. Dennoch sage ich, ich kann gut in Georgien leben.
Ja. Ja.
Und selbst wenn es in die eine oder andere Richtung geht, ist es mir relativ egal, solange hier irgendwie das System bestehen bleibt. Georgien zum Beispiel hat in der Verfassung stehen, neue Steuern können nur mit Zweidrittelmehrheit, Volksentscheid herbeigeführt werden.
Also
Georgien hat auch Steuerfreiheit auf Auslandseinkommen. Das heißt, ich kann in Georgien leben. Was sich jetzt hier lokal ändert, ist mir relativ egal, wenn meine Firma im Ausland ist.
Ja. Und du hast ja, Georgien ist ja wahrscheinlich der Lebensstandard geisteskrank günstig.
Es war sehr günstig. Es hat sich jetzt nach der Invasion Russlands in die Ukraine geändert, weil sehr viele Russen nach Georgien gegangen sind, wirklich? Weil die neutral geblieben sind. Georgien ist neutral geblieben. Und Tiflis hatte in den letzten 2 Jahren wahrscheinlich eines der höchsten Immobilienpreiswachstume der Welt.
Ach krass, wirklich?
Da bedauere ich ein bisschen, dass ich nicht so sehr in Immobilien investiert bin in Tiflis. Ja, gut, weil vor 5 Jahren war es spottgünstig. Das hat sich innerhalb von ein, zwei Jahren hat sich das verdreifacht, ja.
Aber gut, ich meine, dein Ding wird dir trotzdem, deine Nussplantage wird dir trotzdem auch der Grund allein
auch
ist
die
ja.
Die wird natürlich, klar, da hat sich auch der Grundbesitz stark vervielfältigt.
Ja. Genau, ja, das heißt, da bist du gut mitgefahren.
Ja, und andere Länder, ich meine, es gibt aufstrebende Nationen, es gibt weniger aufstrebende Nationen, das ändert sich auch oft alle paar Jahre, einfach weil es politisch sich was ändert.
Ja.
Muss jeder das ein bisschen für sich selbst finden. Wir haben ja oft auch einen Fokus auf Lateinamerika. Das ist jetzt für viele, die diesen Sicherheitsaspekt haben, nicht so interessant.
Aber Costa
Rica ein Großteil unserer
sicher.
Kunden geht zum Beispiel nach Mexiko oder nach Panama oder Costa Rica. Ja.
Aber Costa Rica ist schon sehr sicher, oder was ich weiß?
Ja, weil es in der Regel kommt es ja einfach darauf an, was man so macht. Ja, wenn ich jetzt nicht jede Nacht besoffen durch die schlechteste Ecke der Stadt torkel, dann wird mir auch nichts passieren.
Ja, das stimmt wahrscheinlich, ja. Aber was ich weiß zum Beispiel, wir waren vor, wann war das? Das müsste mittlerweile 7 Jahre her sein, waren wir halt in Zentralamerika reisen und wir waren in Nicaragua und Costa Rica. Und das sind halt so zwei sehr gegengesetzte Länder. So, Costa Rica hat gefühlt kein Militär, extrem viel in Bildung investiert. Nicaragua gefühlt alle 15 Meter siehst irgendwelche richtig bewaffneten Leute. Und da ist Costa Rica, finde ich, schon sehr, 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 also so in Zentralamerika, ich weiß nicht, wie sich das entwickelt, aber das sicherste Ding eigentlich, was finden
ja,
kannst, oder?
Ja, aktuell hat es so ein bisschen Probleme, auch wieder mit Drogenkriminalität und so, aber
cool.
an sich ist es schon relativ sicher, ja.
Okay, genau. Ja. Mhm. Und das sind auch natürlich, also ich finde zum Beispiel, wenn die Zeitzone nicht so beschissen wäre und die Lokalität nicht so kacke wäre für europäisch arbeitende Menschen, sage ich jetzt mal.
Warum findest du es beschissen? Also ich persönlich finde es zum Beispiel in Südamerika immer deutlich angenehmer als hier in Dubai oder gar in Asien, ja.
Ich finde es deshalb beschissener, weil ich, also Costa Rica ist ja noch einmal weiter drüben. Zum Beispiel Miami finde ich nicht so schlimm. Miami ist ja
6 Stunden.
Miami ist Ding. Costa Rica ist ja noch ein bisschen weiter drüben. Ja, ist noch Zeitzonen weiter. Du bist halt schon sehr hinten nach. Ja, und die Zeitzone, wo man halt Calls machen kann, ist halt, wird halt radikal weniger, weil wenn du um 4 Uhr in der Früh, wir haben zum Beispiel einmal einen Cold-Caller gehabt, der ist aus Costa Rica gewesen und der hat halt deutsche Arbeitszeiten machen müssen. Der ist dort um 3.30 Uhr ist er am Cold-Call gewesen und dann halt bis 12 Uhr oder 13 Uhr und dann ist er halt Volleyball spielen gegangen, hat er immer gesagt, total lustig, legendärer Dude gewesen, Stefan Heiland, geiler Dude. Und das finde ich halt persönlich so ein bisschen, wie soll ich sagen, ich finde halt zu krass. Ja, wenn man deutsche Zeitzone ein bisschen machen muss, ja, zum Beispiel ich arbeite auch mit vielen Kunden zusammen und so, bin hängst sicher am Tag 8 Stunden in Calls mindestens, wenn nicht noch mehr. Und dann ist halt schon irgendwie, wenn ich mich nach der Zeitzone da richten muss, schon ein bisschen krass irgendwie.
Ja klar, bei mir ist es so, ich arbeite oder ich möchte vor allem morgens arbeiten und nicht abends. Und dann ist es halt ideal, dann kann ich irgendwie um 7 Uhr aufstehen, ein bisschen was machen. Das kann ich halt nicht machen, wenn ich hier in Asien bin. Hier in Dubai, gut, hier in Dubai kann ich ein bisschen länger schlafen und dann kann ich meine ersten Calls machen, ja.
Ja, das stimmt schon. Ja. Wie viel arbeitest du?
Es ist sehr schwierig zu sagen. Mal ein paar Tage gar nicht, mal auch 12 Stunden am Tag. Also ich würde sagen, im Durchschnitt so 4 Stunden am Tag.
Wirklich? So wenig?
Ja, ich habe ja viele Mitarbeiter, ich kann viel koordinieren. Ein Großteil der Zeit ist ja tatsächlich für Beratung da.
Ja.
Aber ich würde sagen, den Rest brauche ich 1 Stunde am Tag für,
ja. Und was machst du sonst?
Naja, ich bin ja viel am Reisen.
das ist ein gutes Argument.
Ich bin ja alle 2-3 Tage an einem anderen Ort in vielen Fällen.
Ja.
Habe mich um Partnerinnen zu kümmern, habe mich um viele meiner Projekte zu kümmern. Ja, viel am Reisen, Lesen, Spielen, was auch immer. Ja.
Okay, was spielst?
Oh, ich bin so ein typisches Zockerkind. Ich spiele wieder sehr viel Age of Empires 2.
Ja. Ach, spannend, lustig. Okay, cool. Ja, ich bin zum Beispiel extrem vor diesen, ich will so wenig wie möglich mich bewegen, weil ich weiß, Reisen, wie viel extra Komplexität das verursacht im Arbeiten, dass ich da halt super viel Arbeitszeit verliere. Zum Beispiel, ich merke das in der Zeit, wo ich in Europa bin, für uns ist der Sommer immer so, also im Winter ist sicher brutal arbeiten, jeden Tag 14 Stunden meistens und dann 6 Tage die Woche. Im Sommer ist meistens so ein bisschen weniger halt und da merke ich allein, wenn ich unterwegs bin und irgendwelche Sachen mache, der Tag ist so viel kürzer von der maximalen Arbeitszeit her, was gehen würde, ja, dass automatisch einfach jede Bewegung, jede Komplexität, ob es jetzt Essen ist, weil in Dubai zum Beispiel hast du Meal Prep, du kannst ja, alles liefern, es muss nichts machen. Der komplette Done-for-You-Leben einfach erledigt und man muss nichts machen, außer aufstehen, das Gym ist im Tower, man muss nichts machen. Ja,
ja, das stimmt natürlich. Ja, also ich vergeude natürlich viel Zeit durch das Reisen. Andererseits gibt es schon relativ viele Sachen, die ich dann halt machen kann, so bei den typischen Wartezeiten im Auto oder so. Ich sehe es bei meiner Partnerin sehr gut, die sich immer beschwert, weil die kann zum Beispiel nicht im Auto arbeiten, weil ihr sofort übel wird.
Ja.
Bei mir ist das halt kein Problem. Selbst auf der kurvigen Bergstraße kann ich dann meine Arbeit machen. Die passiert halt größtenteils vom Handy. Das bisschen, was ich dann irgendwie mal schreiben muss oder sowas, das reicht mir 1 Stunde am Tag.
Im Auto arbeiten habe ich früher auch immer gut können, sogar auf bergigen österreichischen Straßen. Aber wenn ich zum Beispiel bei einer Frau mitfahre im Auto, wird mir so schnell so schlecht in Dubai. In Dubai ist der Verkehr so radikal, dass man gefühlt, letztens hätte ich mir fast angespielt nach einem Auto vor 10 Minuten.
Da ja, Dubai ist natürlich einfach super convenient, du hast es gerade gesagt, deshalb, wenn ich hier bin, ja, wir haben auch eine Haushälterin, die kocht und oder ich kann mir Essen liefern lassen, was auch immer, habe ich tatsächlich natürlich auch mal Zeit, Dinge zu machen, wo ich sonst nicht so komme. Ja.
Voll. Gibt es irgendwelche anderen Länder, die so einen Komfort haben, würdest du sagen, wie Dubai? Wo die Sachen so effizient sind, so einfach?
Also so effizient habe ich fast kein anderes Land erlebt. Ich habe es auch letztens ich musste meinen Führerschein hier in Dubai verlängern. Hat keine Minute gedauert, dann habe ich den neuen Führerschein aus dem Automaten bekommen.
Ja.
Das setzt sich auf viele andere Felder fort. Ich würde sagen, andere Großstädte haben teilweise ein ähnliches Servicevolumen in der westlichen Welt, teilweise in den USA, teilweise auch in Ländern, die man vielleicht nicht so erwartet, wie Brasilien oder sowas, wo es auch wirklich super viele angenehme Services gibt. Sind halt eher größere Länder, ja.
Mhm.
Und auch in Asien sicherlich, Thailand, Indonesien, Singapur. In solchen Ländern, denke ich, kannst du es ähnlich machen wie in Dubai. Mhm. Aber hast dann andere Nachteile.
Ja. Ja, was sind die anderen Nachteile bei solchen Ländern?
Ja, also in Brasilien, das ist dann die Sicherheit oder dass es deutlich chaotischer ist in vielen Bereichen, wo es dann doch nicht so effizient ist.
Mhm.
In vielen Großstädten hast du dieses massive Verkehrsproblem. Klar, wenn du in der Wohnung bleibst, nicht so mega Drama.
Ja.
Auch das ist hier in Dubai.
Es ist
so
da
super
in Dubai auch am Start mittlerweile. Also die Straßen sind für diese Expansion nicht gedacht gewesen, glaube ich. Ja, Brasilien ist auch so krass. Also ich habe früher immer Brasilien wollen, weil so Amazonas, geiler Regenwald und so. Und ein Freund hat mir erzählt, der kommt ursprünglich aus Brasilien und der war dann mit seiner Frau irgendwie zweimal in Brasilien und einmal wäre er fast umgebracht worden und einmal ist die Familie überfallen worden. Ist außerdem, Brasilien betrete ich nicht in meinem Leben, Haken dahinter, brauche ich nicht, ich habe lieber Sicherheit. Aber das ist echt krass, was da so auf der Welt alles gibt. Ja.
Ja, oder was weiß ich, Länder wie Japan oder Südkorea zum Beispiel, auch sehr sicher. Auch steuerlich sehr interessant, wissen viele nicht. Und kann zum Beispiel für die ersten 5 Jahre komplett steuerfrei in beiden Ländern leben.
Ja. Interesting. Japan. Soll es gutes Sushi geben, glaube ich, ja, oder?
Ist natürlich eine ganz andere Kultur, muss man mögen. Ist ganz anders dort zu leben, aber kann durchaus interessant sein, wenn man sich darauf einlässt.
Ja. Jetzt ist es so, du bist ja, wenn es um Staatenlosigkeit geht, sage ich jetzt einmal, Experte, sehr, sehr gut in deiner Expertise. Mehrere Wohnsitze. Gibt es Länder, wo mehrere Wohnsitze, außer Deutschland, Österreich und Schweiz, gibt es Länder, wo, wenn man mehrere Wohnsitze hat, das zu Problemen wird? Also wenn man, sobald man einen Wohnsitz hat, das zu großen Problemen wird?
Naja, also in der Regel kann man so viele Wohnsitze haben, wie man möchte. Man muss halt nur schauen, dass der lokale Wohnsitz jetzt eben keine Steuerpflicht auslöst.
Ja, ja. Und in welchen Ländern löst es so Steuerpflichten aus?
Naja, so circa in der Hälfte der Welt ist das eine Steuerpflicht aus, in der Hälfte der Welt nicht.
Ach, die Hälfte der Welt
muss man halt schauen, welche Länder das sind. Also in der Regel kann man sagen, Nordeuropa ist generell ein Problem, Südeuropa ist eher kein Problem. Was, sage ich mal, natürlich auch so ein bisschen daher kommt, weil sehr viele Leute eben Ferienhäuser in Südeuropa haben.
Stimmt eigentlich, ja.
Und man kann das aber oft auch umgehen, teilweise, wenn man eine andere Wohnung hat. Also zum Beispiel, ist es meine einzige Hauptwohnung, dann werde ich steuerpflichtig. Aber habe ich irgendwie 3 Immobilien auf der Welt, dann wäre ich dort halt doch nicht steuerpflichtig. Oder ich habe eine, was ich, Steueransässigkeitsbescheinigung von irgendeinem Land, bin ich dort nicht steuerpflichtig. Also es kommt wirklich komplett aufs Detail an. Ja.
Gut, aber Deutschland geht das ja gar nicht. Also was ich weiß, wenn du in Deutschland irgendwie Immobilien nur hast, dann wollen die gleich mal von dir die.
Genau, eine dauerhaft verfügbare Immobilie ist schwierig. Natürlich kann man so Dinge drehen, dass das irgendwie auf die Eltern läuft oder auf die Freundin läuft oder sowas.
Das ist aber alles super grauzonenmäßig.
Muss man schauen, ja.
Das ist halt ein bisschen dangerous dann die Geschichte, oder? Wenn du jetzt sagst, die 195 Länder, die du bereist hast, was sind für dich in deinem Lebenskonstrukt so die Haupterkenntnisse gewesen, die du in diesen Reisen mitbekommen hast für dich?
Naja, ich habe das ja ganz vor allem aus privaten Vergnügen gemacht, weil ich einfach ein sehr neugieriger Typ bin, der eben so ein bisschen vor Ort schauen will, so, sag ich mal, ein gewisses Bild hat von gewissen Ländern, was er dann in der Realität überprüfen möchte. Und meist kommt dann was komplett anderes bei raus, ja. Also was man da sicherlich bei Nimbland ist, dass man einfach offen sein sollte, und seine, sag ich mal, Vorurteile hinterfragen sollte, ja.
Und jetzt einmal auf die Reise-Hacks. Du bist ja ein Profi von Reisen und Arbeiten, musst ja mittlerweile automatisch sein. Was würdest du sagen, sind so die größten, die wichtigsten 3 Hacks, wenn man unterwegs gut arbeiten will?
Ich glaube, das ist für jeden unterschiedlich. Ja, also mir kommt zugute, dass ich relativ diszipliniert bin und dann halt auch mal um 6 Uhr morgens aufstehe, um irgendwie meine wichtigen Sachen zu machen. Jetzt wirklich Hacks. Ich glaube, es ist einfach wichtig, so ein bisschen seine Arbeitsumgebung zu schaffen, für einen gut ist. Ja, ich arbeite klassisch aus dem Bett. Ich habe keinen Stuhl, ich habe keinen Schreibtisch, ich arbeite nur aus dem Bett.
Wirklich? Du arbeitest immer aus dem Bett?
Ja, oder aus der Hängematte. Ja.
Krass, das ist
lustig. Da bin ich einfach dran gewöhnt und das ist für mich so am produktivsten. Aber das ist für viele andere natürlich anders. Ja.
Krass, das ist so lustig. Das ist so.
Ja, normalerweise, wenn ich Interviews aufnehme, lege ich auch im Bett. Es ist schon selten, dass ich hier sitze.
Ich habe auch einen Podcast von dir in der Vorbereitung angehört und angeschaut, beziehungsweise ein paar. Und bei einem habe ich auch so das Gefühl gehabt, du warst irgendwie in einer Hängematte oder so, am Handy, glaube ich, und in der einfachsten Setup überhaupt quasi aufgenommen.
Genau, was mir persönlich zum Beispiel aber wichtig ist, ich brauche Ruhe, ich habe sehr viel Sparnachrichten, die ich mache, natürlich auch viel Beratung, also ich kann wirklich nicht arbeiten, wenn es draußen laut ist, das ist so ein Thema. Das ist natürlich auch der Grund, warum ich in der Regel in schalldichten Hotelzimmern sitze. Ich bin zum Beispiel niemand, der groß irgendwie in Airbnbs geht, einfach weil es dort auch dann meistens nicht so eine Verlässlichkeit gibt. Manche sind super top ausgestattet, wo oft gerade was zum Beispiel die Bettenqualität angeht. Mir ist halt wichtig, vernünftig schlafen zu können. Da hast du halt einfach in 5-Sterne-Hotels eine, sag ich mal, garantierte Zuverlässigkeit. Oder eben auch so ein bisschen, was die Schalldichtigkeit der Räume angeht und ähnliche Sachen. Deswegen bin ich zum Beispiel deutlich mehr in Hotels, als so in den klassischen Airbnbs, was die meisten digitalen Nomaden machen. Ja.
Und planst du dein Traveln dann selbst eigentlich? So von Flügen, Unterkünfte? Das finde ich ja immer einen geisteskranken Pain.
Das mache ich alles selber, ja. Einfach aus dem Grund, dass ich habe zwar viele Mitarbeiter, die das theoretisch übernehmen könnten, aber letztlich würde wahrscheinlich einfach denen zu sagen, was sie zu machen haben, was ich haben will, deutlich länger dauern, als es einfach selbst zu machen. Ja.
Ja.
Und in der Regel gibt es so viele Leerlaufzeiten bei mir eben während des Reisens im Flughafen, im Flugzeug, im Auto, was auch immer, wo du dann schnell mal halt ein paar Sachen buchen kannst. Ja.
Wie viele Flüge hast du im Jahr?
Letztes Jahr hatte ich 120.
120 Flüge. Das heißt, an jedem dritten Tag bist du im Flieger.
Theoretisch kann man das so sagen. Es sind natürlich dann oft mehr Flüge am Tag, genau. Ja. Aber genau. Es nimmt aber ab und wird jetzt in Zukunft stärker abnehmen.
Okay.
Ich werde mein Leben ja eher so ein bisschen auf die Straße und aufs Wasser verlagern. Ja.
Was meinst du damit?
Ja, ich habe ja seit 4 Jahren einen Katamaran. Mhm. Also ich bin
wo steht
auch,
der?
Aktuell steht er in Cartagena in Kolumbien. Wir haben den vor 4 Jahren, gerade als Corona anfing, in Kroatien gekauft. Sind dann einmal über den Atlantik nach Brasilien gesegelt.
Ach, du bist da selber rüber gesegelt? Ja,
selber gesegelt. Sind in Lockdowns davon gesegelt damals. War so ein bisschen mein Leben, als wir alle im Haus saßen, habe ich das Wasser überquert. Und den habe ich immer noch, der wird aktuell verchartert in Kolumbien, um ein bisschen Geld zu verdienen. Aber dann werde ich sicherlich auch noch einen Teil verbringen oder vielleicht auch mit Familie irgendwann mal draufziehen. Dauerhafter.
Echt?
Aktuell lasse ich so ein Expeditionsmobil bauen. Ja, also dann habe ich so eine Art Offroad-Wohnwagen, Wohnmobil, mit dem ich dann ab nächsten Jahr relativ viel unterwegs sein werde.
In Georgien.
Ich lasse es in Deutschland bauen, aber ich werde sicherlich mal nach Georgien fahren. Ja,
das habe ich mir schon gedacht. Cool, lustig. Okay, das heißt, du wirst eigentlich mehr on the road und am Boot sein. Wi-Fi hast du dann einfach einen Starlink oder wie machst du das?
Genau, also es war tatsächlich vor 3 Jahren noch das Problem, als wir den Atlantik überquert haben, da gab es noch keinen Starlink.
Ja.
Weiß noch, habe ich irgendwie so eine Vorrichtung gekauft, hat 4.000 Euro gekostet und dann irgendwie 1.000 Euro im Monat für irgendwie 16 Kilobyte die Sekunde oder so. Mittlerweile gibt es zum Glück Starlink, damit ist das Problem aus der Welt geschafft.
Das ist wirklich Wahnsinn. Also dieses Starlink, ich habe das ja nicht realisiert, also ich bin ja sehr abgetaucht immer und kenne mich ja nichts aus, was in der Welt passiert, aber ein Freund von mir hat das in Malediven mitgehabt quasi und das einfach auf den Malediven in irgendeiner scheiß Insel, wo es quasi nichts gibt außer gutes Essen und gutes Hotel, mitten im Nirgendwo, geisteskrankes Internet.
Ja, ja, das ermöglicht natürlich auch mehr Sachen als früher. Ja, ich war schon 5-mal in der Antarktis, das ist so eine klassische Gegend ohne Internet.
5-mal in der Antarktis?
2018 das erste Mal 2 Wochen ohne Internet, das ist halt schon möglich für mich, das geht bei meinem Business, aber es ist halt schon business schädlich. Das war denen nicht ordentlich Geld, ja. Aber jetzt, ich war jetzt gerade im Januar fast einen Monat in der Antarktis auf dem Kreuzfahrtschiff mit Starlink.
Echt?
Da ist es eher business förderlich, weil du halt einen Großteil der Zeit dann eigentlich nicht viel zu tun hast und
Wetter ist so schlecht kannst, und das draußen. Mhm. Krass, aber jetzt noch einmal Verständnis. Antarktis, warum machst du das? Das ist ja scheiße.
Weil mich einfach
oder?
Die Landschaften dort reizen, ja. Also die Gegend an sich reizt mich, die Tierwelt, die Landschaften, einfach so ein bisschen
aber
das Erlebnis.
Aber die Tierwelt, dort gibt es ja nichts, es ist ja nur kalt, oder?
Ja, Pinguine, Wale, okay, ja. Seehunde, was auch immer, ja.
Krass, und da bist du mit dem Kreuzfahrtschiff herumgefahren und hast dir die Sachen angeschaut.
Genau.
Interesting. Macht das deine Frau, Partnerin mit oder ist die da?
Teilweise macht sie das mit. Wir waren im September, haben wir die Nordwestpassage gemacht, von Island nach Alaska zum Beispiel.
Krass. Dann
war sie länger dabei. Jetzt im Januar war ich alleine, aber immer unterschiedlich. So die, ja, schon 2/3 der Zeit sind wir eigentlich zusammen, ja.
Ja, krass. Zum Beispiel, meine Mutter liebt Island auch, ja. Die war, ist auch mit dem Auto irgendwie dort ewig lang herumgefahren und war jetzt mehrfach schon dort und das taugt ihr richtig. Und ich kann das irgendwie nie nachvollziehen, weil ich bin halt so ein Mensch, ich bin jetzt so wirklich der klassische Mensch, der gerne in Dubai lebt, weil ich liebe warmes Wetter. Ich hätte am liebsten nicht so ganz Hochsommer wie in Dubai, das ist mir zu warm, aber abgesehen jetzt von den 3-4 Monaten im kompletten Hochsommer, ich liebe halt 25, 20, 30 Grad, wenn es immer warm ist, immer die Sonne scheint.
Ich liebe meine Partnerin, ich selbst bin eher der andere Typ. Ich mag es tatsächlich lieber kälter.
Ja.
Deshalb bin ich gerne in der Antarktis. Ich bin jetzt auch nächsten Monat in Irland und Spitzbergen.
Ach, krass.
Und habe auch schon den nächsten Antarktis-Trip gebucht im November.
Also. Ja, spannend, krass. Ja, aber du hast ja die Möglichkeiten, dass du alle die ganzen Blumenstrauß des Planeten mitnehmen kannst.
Genau, das ist ja so ein bisschen das Ziel. Ne? Ich habe alle offiziellen Länder besucht. Das möchte ich noch alle, sag ich mal, Territorien, zum Beispiel Überseegebiete. Bis vor 2 Wochen war ich in Réunion und Mayotte, französische Überseegebiete im Indischen Ozean. Und all diese kleinen Randstaaten möchte ich natürlich auch noch entdecken. Ja.
Das heißt aber, Du bist auch wirklich ein Travel-Enthusiast eigentlich.
Ja klar, ich bin natürlich auch relativ stark vernetzt in dieser, sag ich mal, Extreme-Travel-Community. Da gibt es einige Leute, die noch krasser unterwegs sind.
Ach, als okay.
Ich. Aber es ist natürlich schon weit ab von der Normalität.
Ja, ultra spannend. Ich habe noch ein paar Fragen, die ich unbedingt durchgehen wollte. Ich habe sogar ein Teammitglied von uns, nachdem ich gesagt habe, dass ich ein Interview mit dir war, der ist quasi aus den Socken gefallen, der ist ein richtiger, quasi so halb Fanboy. Den habe ich gefragt, was sind drei lustige Fragen, die du dem Christoph stellen würdest, wenn du viral gehen möchtest. Zwei davon kann ich so nicht stellen. Die sind zu lustige Fragen. Aber eine Frage ist, die mich auf jeden Fall interessieren wird, für dich selbst. Also was ich jetzt verstanden habe und gehört habe, ist, wenn man zum Beispiel nach Mallorca auswandern wollen würde, dann könntest du mit einer US-LLC das haben, in Mallorca leben, 5 Jahre gibt es da irgendwie diese Steuerfreiheit und damit könntest du eigentlich komplett problemlos sein.
Richtig, genau. Also wenn wir dieses Beckham-Law nutzen, dann müssen wir eines beachten, wir müssen aus, sag ich mal, Arbeitsgründen nach Mallorca ziehen, also wir müssen irgendwas in Mallorca oder in Spanien machen, besser mit lokalen Kunden, um halt quasi dieses Regime zu nutzen und das nicht entzogen zu bekommen. Also wir dürfen nicht rein aus privaten Gründen nach Mallorca gehen. Das kann man in der Regel relativ einfach organisieren. Und dann müssen wir so ein bisschen darstellen, dass quasi die Firma auch ihre Wertschöpfung zumindest teilweise außerhalb von Mallorca hat. Mhm. Also wenn wir vor Ort Kunden betreuen oder alles komplett remote vom Laptop aus machen, schwierig, wir sollten zumindest Mitarbeiter haben, die irgendwo anders sitzen. Mhm. Dann können wir das aber sehr gut so aufsetzen.
Ja. Interesting. Mhm.
Die andere Sache ist, plakativ gesagt, sage ich immer, nee, man kann das eben dieses Zwei-Standort-Modell machen, halbes Jahr Deutschland, halbes Jahr Mallorca.
Ja.
Gar keinen offiziellen Steuerwohnsitz, trotzdem Finca auf Mallorca. Haben wir ja eben gesagt, Wohnung in Mallorca löst keine Steuerpflicht aus.
Ja. Aber dann musst du ja Wohnung in Deutschland haben.
Ja, aber dann kannst du ja, was weiß ich, die ganze Zeit irgendwie im Hotel oder im Airbnb oder was auch immer wohnen.
Ja, jetzt eine Frage. Dein Businessmodell ist ja, du hilfst Menschen auswandern. Jetzt würde ich ja behaupten, dass durch die politische Veränderung und Entwicklung in Deutschland dein Markt geisteskrank skaliert ist eigentlich, oder?
Ja, ich meine, ich habe mich schon vor 10 Jahren mit dieser Hypothese natürlich so aufgestellt. Ich dachte, ja, ich meine, ich war schon immer, sag ich mal, libertär eingestellt, ein großer Kritiker der Regierung.
Ja.
Und habe erwartet, dass es eher, sag ich mal, mir zuträglich sein wird, was die nächsten 10 Jahre passiert, als abträglich. Das hat sich natürlich dann auch klar bestätigt. Großer Einschnitt war natürlich die Pandemie, wo erstmal mir viele tatsächlich gesagt haben, na Christoph, wie sieht's aus, bist schon pleite? Keiner kann mehr raus, keiner kann mehr auswandern, aber tatsächlich ist natürlich das Gegenteil passiert.
Ja.
Schon in der Pandemie sind extrem viele Leute, die irgendwie, denen das irgendwie möglich war, die remote waren, halt in die Länder gegangen, wo sie vernünftig leben konnten. Und jetzt danach ist natürlich einfach das Vertrauen in die klassischen Regierungen komplett weg. Und das, was so aktuell politisch und wirtschaftlich passiert, macht das nicht besser.
Ja.
Und deswegen gibt es da natürlich einen riesen Exodus. Ja.
Ich meine, zum Beispiel wir auch, ich habe für mich immer. Ich wollte immer vorankommen und erfolgreich sein, oder wie auch immer man das nennen möchte. Und ich hätte niemals so auswandern als Punkt gesehen, weil ich immer diesen Glaubenssatz gehabt habe, du brauchst ein Büro, du brauchst Office, sonst funktioniert es nicht. Du kannst keine Firma solide aufbauen. Und Pandemie, ich sage immer, die Pandemie war der beste Mindset-Coach für mich, weil die hat meine Glaubenssätze gesprengt, dass es möglich war, weil alle Mitarbeiter oder Teammitglieder damals im Homeoffice waren. Und plötzlich habe ich gesehen, hey, fuck, es funktioniert auch so. Habe ich gesagt, okay, ich bleibe sicher nicht in Graz, weil es war November, nass, kalt, finster und ich habe gewusst, ich will auswandern. Ja, auf jeden Fall, weil es funktioniert auch ohne. Ja. Und ich wollte früher schon als Kind nach Florida auswandern, weil ich einfach dieses gute Wetter liebe. Ich liebe es, gutes Wetter zu haben. Und das glaube ich zu 100%, bei vielen war es ein Glaubenssatzshift, glaube ich, bei sehr, sehr vielen, die Pandemie. Viele waren aber auch, ich meine, was die damals ausgeführt haben, das ist ja ein anderes Thema, aber es ist ja ganz viele verrückte Sachen, die sie da halt gemacht haben und wie lange sie Menschen wie eingesperrt haben und so, das war ja alles sehr alternativ und in Dubai zum Beispiel haben sie es ja ganz anders gemacht und Dubai hat auch noch existiert und ist auch nicht im Weltuntergang. Ja, deshalb, das ist natürlich Ding. Die Frage, die ich nicht selber stellen würde, aber ich stelle, weil sie da steht, ist, wie siehst du die Wettbewerbsfähigkeit von Deutschland langfristig gesehen in den nächsten Jahren im Vergleich zu anderen Ländern?
Ja, natürlich eher negativ. Man sieht aktuell in der EU zum Beispiel auch eine starke Angleichung. Also so Länder, die man früher eher verspottet hat, weil sie Rumänien oder Bulgarien oder so, sind tatsächlich so von den tatsächlichen Lebensbedingungen her mittlerweile besser als Deutschland und bieten natürlich auch deutlich mehr. Man sieht das aktuell sehr stark, dass der ganze Mittelstand irgendwie nach Polen geht, weil dort einfach deutlich bessere Bedingungen herrschen, niedrige Steuern, aber auch günstigerer Strom, motiviertere Arbeitskräfte und so weiter. Und wenn sich nicht grundlegend was tut, grundlegend was reformiert wird, wird das natürlich in Deutschland so weitergehen. Ja, böse gesagt, in Deutschland circa mittlerweile über 80% der Bevölkerung kriegen mehr vom Staat, als sie ihm geben. Ja, das heißt, das Modell ist komplett zum Scheitern verurteilt.
Ja. Mehr als 80%?
Ja, also ich habe die genauen Statistiken, das wird auch jedes Jahr schlimmer. Es ist aktuell noch so, dass circa 15 Millionen Deutsche die anderen 70 Millionen finanzieren. Und von diesen 15 Millionen geht die Hälfte in den nächsten 10 Jahren in Rente. Und von der anderen Hälfte verlassen jedes Jahr über 100.000 das Land ins Ausland. Also das ist ein sehr brisanter demografischer Cocktail, den Deutschland nicht überleben wird. Ja.
Das ist ja echt verrückt. Wenn du jetzt einen Staat machen würdest, weil ich finde zum Beispiel, ich will jetzt natürlich nicht ultra in gewisse irgendwelche Sachen abrutschen, aber wenn ich einen Staat machen würde, ich finde viele Prinzipien, wie Dubai das macht, sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ich finde viele Prinzipien sehr, sehr gut. Wenn du jetzt einen Staat attraktiv machen wollen würdest, wie würdest du das konzipieren? Wie würdest du das machen?
Wir haben ja unseren eigenen Staat. Das ist eine andere Sache. Aber wie machst du das? Also grundsätzlich kommt das eben auf eine sehr gute regulatorische Umgebung an. Dass du halt den Leuten Dinge nicht nur versprichst, sondern die auch umsetzt. Ja, eben zum Beispiel diese Sicherheitsversprechen.
Ja.
Hier in Dubai hast du das mehr oder weniger, ja. Wir haben zum Beispiel ein Projekt in Honduras, nennt das man das freie Privatstadt, also es ist quasi eine Art autonome Staat, der von einem privaten Unternehmen betrieben wird. Wir sind mit dem Versprechen angetreten, 100% Sicherheit zu sorgen. In einem Land, was die höchste Mordrate der westlichen Welt hat. Ja? Und dort geht es eben so, dass man einen Vertrag schließt und dieser Vertrag sagt, ja, du zahlst jetzt, was ich, $3,000 im Jahr und dafür hast du 100% Sicherheit. Und wenn das gebrochen wird, dann kannst du halt den Betreiber verklagen. Ja, versuch das mal in Deutschland, wenn du gemessert wirst in der U-Bahn, die Polizei zu verklagen, dass sie dir nicht die Sicherheit geboten wird. Ja, das heißt, ich würde Staaten auf so einer Vertragsbeziehung aufbauen, dass du halt gewisse Pflichten hast, aber auch gewisse Rechte, die du dann natürlich auch gegenüber dem Staat durchsetzen kannst. In unserer, sag ich mal, klassischen westlichen Welt hast du halt einfach sozusagen den Gesellschaftsvertrag, den du implizit durch Geburt zugestimmt hast. Und das Einzige, was du teilweise machen kannst, ist auszuwandern. Ja.
Auch die Führung von Ländern. Finde ich zum Beispiel, Dubai macht gewisse Sachen wirklich gut, finde ich.
Ja, das ist ja so ein bisschen auch das Lustige, dass Leute immer sagen, ah, Dubai ist so unfrei, diktatorisch und so weiter. Also ich habe schon immer gesagt, viel lieber lebe ich in so einer Art Diktatur, als in einer Demokratie, die mich halt tot besteuert und mich in vielen anderen Sachen einschränkt, ja.
Das ist
in meinen Augen nicht so sonderlich relevant, jetzt wer einen Staat führt, dass das jetzt alles super demokratisch und Mehrheit gewinnt und bla 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 läuft.
Ich finde es vor allem wie bei Unternehmen. Wenn ein Unternehmen einen wirklich guten CEO hat, geil, Alter, der soll das Ding rulen für die nächsten 40 Jahre. Alter, der Elon Musk, wenn der Tesla führt, als ob wenn eine Abstimmung wäre und irgendein netter HR-Hansel dann zum CEO dort gewählt werden wird, das wäre ja das dümmste ever für das Unternehmen, ja,
natürlich,
Tesla.
Natürlich.
Weil der führt das ja gut. Der hat eine Vision, der kann das vorantreiben und genauso jedes Unternehmen, jeder, der irgendwie versteht, wie Organisationen funktionieren, ist ja ein Unternehmen, was geführt wird, das braucht Führung, Leadership. Das braucht eine echte Person, die wirklich was drauf hat und nicht irgendein, keine Ahnung, Messer in den Rücken rammenden Politiker, der einfach nur Menschen überzeugen kann, indem er irgendwas sagt.
Natürlich, es ist viel wichtiger für einen Staat in meinen Augen, eine vernünftige Verfassung zu haben, die halt so ein bisschen den Herrscher einschränkt. Aber der Herrscher ist in meinen Augen viel lieber dann tatsächlich so eine überzeugende, charismatische Persönlichkeit mit Vision, als dann halt irgendwie der Berufspolitiker, der sich 40 Jahre lang hochfurzt auf der Bank im Parlament, ja.
Ja, fix. Ja, ist ja eine lustige Sache. Okay. Alright, cool. Auswandern, sagst du, also ist eigentlich keine komplexe Sache für niemanden, auch wenn irgendwie gefühlt vom Thema her das für viele schon sehr unmöglich oder sehr kompliziert klingt.
Ja, ich sage immer, es sind Ausreden, sind es meistens auch. Viele sagen, oh, ich habe Kinder, die irgendwie zur Schule gehen, ich kann nicht auswandern. Ja, also ich meine, man kann seine Kinder auch hier in Dubai in sehr gute und deutlich bessere Schulen in der Regel schicken. Oder man kann seine Kinder einfach nicht in die Schule schicken und freilernen. Auch da haben wir sehr viele Familien, die das zum Beispiel machen. Und auch alles andere sind oft eher Scheinprobleme, die, wenn man sie mal näher betrachtet, dann meistens nur Ausreden sind. Also ich glaube schon, jeder kann auswandern. Klar muss man irgendwie das Vermögen und das Einkommen dazu haben, aber auch das ist in der heutigen Zeit in meinen Augen relativ einfach geworden. Ich sage immer, wenn du zum deutschen Mindestlohn irgendwie Hilfstätigkeiten für irgendwie einen Online-Unternehmer machst, Davon kannst du im Großteil der Welt relativ komfortabel leben und das halbtags. Dann hast du immer noch 20, 30 Stunden die Woche, die du für irgendwie dein eigenes Unternehmen aufbringen kannst, dass du langfristig aus der Zeit gegen Geld Falle raustappst, ja.
Außerdem, ich würde mal sagen, jeder, der annähernd hungrig ist und vorankommen will und pusht.
Der große Vorteil in Deutschland ist ganz einfach, es geht halt bergab, eigentlich in allen deutschsprachigen Ländern, aber es ist noch so viel Wohlstand da und wir haben einfach nicht die Konkurrenz, ja. Wenn man aus einem englischsprachigen Land kommt, dann muss ich mich mit 2 Millionen Indern und Pakistanis und was auch immer um die Löhne streiten. Da kann ich nicht so viel verdienen. Ja. Aber jeder, der Deutsch spricht, hat allein dadurch einen immensen Vorteil.
Genau.
Und kann in meinen Augen wirklich sehr leicht dieses Leben starten.
Und das wird, glaube ich, in 2 Jahren super anders spannend. Weil in 2 Jahren, glaube ich, dass künstliche Intelligenz so weit ist, dass während ich Österreichisch rede, wenn da irgendwer das auf der Sprache bei YouTube Französisch eingestellt hat, er nicht mein Österreichisch hört, sondern Französisch. Und während du schönes Deutsch redest, hört er, wenn er Deutsch einwählt, Deutsch und wenn er Österreichisch auswählt, Österreichisch. Und genauso jedes Zoom-Meeting, genauso jedes Gespräch. Und wenn dann alles übersetzt wird in alle Sprachen, dann ist noch einmal anderer Wilder Westen, glaube ich.
Ja klar, da wird vieles passieren im AI-Bereich. Ich meine, wir haben das jetzt gerade auf unserem Indien-Trip gesehen. Ich bin wirklich verwundert gewesen, wie wenig Inder tatsächlich Englisch sprechen.
Ja, ja.
Und da haben wir dann irgendwie auch mit AI in Nepali und andere lokale Sprachen übersetzt, um uns zu verständigen. Ja.
Da lernt man, wie schlecht die Inder Deutsch, Englisch können, lernt man in Dubai sehr gut. Da ist teilweise echt sprachlich ein bisschen interessant, aber das ist ein anderes Thema. Okay, das heißt, Auswanderung, würdest du sagen, ist eigentlich für jeden, es sind eigentlich entweder, wer es möchte, aber nicht macht, sind entweder Mindset-Blockaden oder irgendwelche Ausreden, die man sich selber einfach erzählt.
Ja, ich meine, natürlich ist es auch teilweise einfach Heimatverbundenheit. Ich meine, an sich ist Deutschland auch ein schönes Land. Ich sage auch immer, Deutschland ist ein schönes Land. Deutschland könnte eigentlich das tollste Land der Welt sein, wenn die richtigen Leute an der Macht wären. Aber es ist halt leider nicht der Fall und wird auf absehbare Zeit auch nicht der Fall sein. Aber falls sich das ändert, bin auch gerne in Deutschland, bin in den letzten 10 Jahren vielleicht einen Monat im Jahr in Deutschland gewesen, aber bin schon immer mal wieder gerne da.
In den letzten 10 Jahren in Summe einen Monat?
Einen Monat jedes Jahr.
Also einen Monat jedes Jahr, okay. Ja, ja, ja. Absolut. Ich bin immer erst draufgekommen, ich als Österreicher, ich bin ja so aufgewachsen, bin erst mit irgendwie 18 draufgekommen, dass Österreich das komische kleine Land ist, was anders ist und eigentlich Deutschland die sozusagen unter Anführungszeichen normalen sind. Und ich bin halt erst drauf gekommen, wie schön Österreich eigentlich ist, nachdem ich gesehen habe, wie, zwar Deutschland ist auch schön, ja, aber Österreich schon.
Österreich ist natürlich auch wunderschön. Ich bin auch häufiger in Österreich und genau, auch das ist natürlich, wenn ich jetzt Deutschland nenne, ja, meine ich natürlich auch die Österreicher und die Schweizer und die Südtiroler und viele andere.
Ja, 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 voll. Ja, ist ja lustig. Okay. Das heißt, wenn Leute auswandern wollen, dann zahlt es sich wahrscheinlich aus, mit dir mal zu quatschen.
Ja, ich meine, man kann verschiedene Methoden machen. Ich meine, viele sehen erstmal irgendwie meinen Blog, verlieren sich dann da brauchen erstmal 3-4 Monate, um alles kostenlose durchzulesen. ich könnte das dann mit meinen Produkten, Büchern, Videokursen vertiefen. Aber gerade so ein bisschen erfolgreiche Unternehmer kürzen das halt in der Regel ab, haben keine Zeit, sich das alles anzuschauen, buchen halt eine Beratung und dann werden wir in 1-2 Stunden das mal im Detail sezieren und die beste Lösung erarbeiten, ja. Das ist ja eben genau die Sache, die uns ausmacht von anderen. Wir sind jetzt halt keine irgendwie Agentur in Dubai oder in Zypern, die sagt, ja, hier, super geil, kommt alle her. Sondern wir schauen uns halt wirklich jeden Fall ganz individuell an und schauen eben die beste Lösung nach den Präferenzen der Kunden rauszufinden. Ja,
ja,
cool. In allen möglichen Feldern eben, nicht nur Firmengründung oder Wohnsitz, sondern auch alles andere, was man irgendwie im Ausland machen kann. Ja.
Wie Investments zum Beispiel.
Investments oder Versicherungen oder selbst banalere Themen, weiß ich, wo miete ich mein, wo registriere ich mein Auto oder mein Boot oder mein Flugzeug oder was auch immer. Ja.
Und was Investments noch angeht, vielleicht noch ganz kurz, international, gibt es da bestimmte Dinge, Georgien hast du jetzt gesagt, geiler Ast, geileres Wachstum. Was siehst du noch? Zum Beispiel, ich habe letztens mit wem geredet, der hat darüber geredet, dass Kroatien spannender, krasser Immobilienmarkt auch war. Wir selber haben Dubai natürlich experienced, als Dubai-Lebende haben davon viel mitgekriegt. Was würdest du sagen, sind noch spannende Immobilienmärkte oder Märkte?
Ja gut, Kroatien ist eigentlich auch die gute Zeit schon vorbei. Aktuell ist es eher noch so Osteuropa, Bulgarien, Rumänien, Polen auch, die sehr interessant sind. Mhm. Italien ist aktuell recht spannend, weil da einfach Immobilien sehr günstig sind und das doch einen höheren Preisschub wieder geben könnte.
Mhm.
International viele halt der aufstrebenden Länder, auch in Südamerika, Brasilien, Argentinien, gerade wenn sich da politisch jetzt einiges zum Guten wendet. Kann das sehr viel Potenzial bergen, ja.
Cool. Alright. Wenn Leute Fragen an dich haben, wie können sie dich am besten erreichen? Über welche Kanäle sollen sie dich anschreiben, ansprechen?
Man kann auf unserer Website sehr viele Möglichkeiten sehen, uns anzusprechen. Was wir anbieten, ist eine kostenlose Initialberatung per Telegram. Also man kann mich dort mit einer Frage anschreiben, die ich dann noch beantworte und kann das dann upgraden oder auf, sag ich mal, Termine mit mir umsteigen, wo wir das dann live persönlich besprechen oder auch mit meinem Team. Ich habe ja mehrere Mitarbeiter, die teilweise auch die Beratung übernehmen. Ich selbst mache so ein bisschen die komplizierteren Fälle, meistens wo es um deutsche GmbHs oder andere ausgefeiltere Sachen geht und so die typischen Auswanderer, LLC-Gründungen und so. Das übernimmt dann oft mein Team, ja.
Alright, cool. Dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank für dein spannendes Knowledge. Ich glaube, da hat jeder heute einiges mitnehmen können. Da geht es nicht immer nur darum, dass man die Sachen hört und dann sagt, okay, ich möchte sofort auswandern. Sondern es geht einfach, glaube ich, bei solchen Sachen darum, Sachen am Schirm zu haben und nicht irgendwelche, es gibt immer so Wissen, dass man Sachen nicht weiß und nicht einmal wissen, dass man Sachen nicht weiß. Und ich glaube, für mich war heute einiges dabei, wo ich sage, das sind Sachen, die ich nicht einmal gewusst habe, dass ich nicht weiß, was es überhaupt für Möglichkeiten alles gibt.
Richtig. Weil, vielleicht noch eine Sache am Ende. Es geht ja auch nicht nur ums Auswandern. Ja, selbst wenn Leute in Deutschland bleiben wollen, können sie mehr als genug optimieren über die richtigen Auslandsfirmen, ganz legal. Und auch da können wir natürlich helfen. Ja.
Deshalb, meine Lieben, ich würde sagen, jeder, der Interesse hat, den das neugierig gemacht hat, schreibt es an Christoph. Und deshalb in diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal.